This means that graphic-intense applications can bring their console and desktop-level 64-bit graphics easily to the iPhone platform. And this will enable breakthroughs in performance for graphic-intense games and things that we love to play and use all day long on our iPhones.
So ein geiler Song, ey.
Hammer, ne?
Ja, ja.
Will denn jemand was zu
trinken? Guck mal, fester als Background-Musik einfach weiterlaufen lassen.
Oh, ich dachte, das ist
von mir aus gerne.
Aber zumindest während der Dirk Getränke holt.
Ja, während der Dirk Getränke holt. Definitiv.
Wer möchte denn was? Eine Fassbrause wäre vorzüglich.
Ich bin bereits versorgt.
Du bist bereits versorgt.
Ich habe mir auch eine Fassbrause geholt.
Ich verbrauche mal hier den letzten Lakritz-Cola.
Gott sei Dank ist das weg, das Zeug.
Das ist geil. Das ist geil.
So. Ja, genau. Gut. Diesmal auch just in time wieder zur richtigen Brösterchen.
Brösterchen?
Jetzt habe ich doch auf Luke gestellt.
Brösterchen?
Ja. Der Geekstammtisch.
Genau, die 24.
Die 24, genau. Heute mal mit einem etwas anderen Intro. Warum, wird sich dann im Verlauf der Sendung erklären.
Mhm.
Zu Gast, nee. Erstmal anders. Der Basti ist da.
Hallo, und der Dirk natürlich auch.
Hallo, und heute ist der Gast, auf den wir schon seit Ausgabe 0 warten, so ungefähr, der Björn. Hallo,
das
Björn.
Kommt, das kommt hin. Hallo, hallo, grüße euch.
Genau. Ja, Björn, du bist zum einen hier, irgendwie sitzt du im Homeoffice mit, aber sag doch einfach mal ein bisschen selber was zu dir, damit die Hörer dich kennenlernen.
Ja, gerne. Also, mein Name ist Björn Vollmer und ich hab an der FH Köln Informatik, allgemeine Informatik studiert, hab euch da auch da kennengelernt zu der Zeit und hab dann, wann war das? Ich habe einen Abschluss 2008 gemacht, genau. Dann war ich ein Jahr bei pkw.de und haben sich wieder unsere Wege gekreuzt.
Das ist richtig.
Ja, und 2 Jahre war ich bei pkw.de, genau. Und ab 2010 habe ich mich dann als freiberuflicher Softwareentwickler selbstständig gemacht.
Wer hast du denn da so gemacht bei pkw und so?
Die Webseite halt weiterentwickelt. Übliche Webentwicklung.
In Rails, ne?
In Rails, genau. In Ruby on Rails, richtig. Hab da auch Ruby on Rails kennengelernt und seitdem mache ich das auch und auch damit verdiene ich jetzt als freier Softwareentwickler auch zu 100% mein täglich Brot.
Wie, genau. Wann hast du angefangen? Noch 2011 hast du, ne?
Freiberuflich 2010. Am 10.10.2010, genau. Das kann ich mir so gut merken, weil 10.10.10 steht binär für die 42.
Was ist denn da? Das ist doch konstruiert, das Datum.
Ja, richtig. Also ich wollte mich schon Jahre davor schon selbstständig machen, aber es ging halt nicht. Ne? Es musste erst die 42 kommen.
Ja.
Nee, Quatsch. Seit 10.10.2010 bin ich dann freiberuflich selbstständig, Ruby on Rails Webentwicklung, und das mache ich seitdem, also bis heute, genau. Wobei ich jetzt gerade dabei bin, zu versuchen, als Videospieleentwickler mich selbstständig zu machen. Das heißt also, selber Videospiele zu entwickeln und damit mein Geld zu verdienen.
Weniger Web, mehr Game.
Ja, vor allen Dingen weniger
Dienstleistung, sagen wir es mal so. Oder weniger Auftragsarbeit, genau. Eigenes Produkt und okay. Da halt am allerliebsten Spiele.
Okay, Spiele, also wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Zeit lang.
Ja.
Spiele gibt es ja auf Plattformen noch und nöcher. PlayStation, Windows, PC, Mac, Web, mobile Geräte. Was ist, womit hast du da angefangen? Hast du direkt irgendwie dein erstes Spiel für PlayStation oder für womit bist du da gestartet in die Spieleentwicklungsszene?
Also mit meinem ersten Spiel, Videospiel, ich nenne es mal Videospiel als Oberbegriff. Das war ein, wie es zu der Zeit vor, wann habe ich da angefangen? 2003 oder 2004, und zwar mit einem Browser-Game.
Okay.
Das. zu der Zeit war das ja in.
Genau, genau.
Genau, und als erstes war das Browser-Game in PHP, weil das konnte ich da. Ja. Dann kam halt Rails und Ruby und dann habe ich das gleiche Browserspiel nochmal neu gemacht. Mhm. Und also kürzen wir das Ganze mal ab. Ich habe das Browserspiel immer wieder von vorne angefangen, weil ich immer wieder Technologien besser kennengelernt habe, neue Technologien kennengelernt habe. Und ja, und das Browser-Game, das gibt es immer noch und das ist auch immer noch in Entwicklung. Und ich habe auch
aber
immer
die Entwicklung noch ruht gerade, oder?
Die Entwicklung ruht gerade.
So seit anderthalb Jahren oder zwei oder so.
Ja, ja, genau, genau, richtig, so ungefähr.
Ja.
Weil, ja, die Gründe sind einfach, ich habe das in der Freizeit gemacht, nebenher Geld verdienen, das Übliche halt.
Ja.
Und dann verliert man mal die Lust und so weiter und so fort.
Und so ein Browserspiel ist natürlich dann auch, also das war irgendwie so Sci-Fi-Setting oder sowas.
Ja, genau, ne? Was ja auch sehr verbreitet ist in
genau, der aber es ist natürlich auch vom Aufwand her relativ umfangreich dann, ne?
Habe ich dann auch gemerkt, genau. Dann habe ich auch die Features, die ich vorhatte oder die Spielidee habe ich dann auch mal, ich sag mal, beschnitten. Und selbst dann war es noch viel Arbeit. Hm. Also ich habe es auch komplett unterschätzt. Hm. Absolut, hm. Ja.
Wie war der Working Title nochmal?
Der hat sich auch des Öfteren geändert, aber der letzte war Hard Space.
Hard Space.
Das gibt es sogar
so wie
noch.
Das, nee, warte mal, gab es nicht auch so ein iOS-Game, das Hard Space?
Es gibt ein PlayStation, PC,
Dead Space. Ja, aber es gibt es auch auf iOS, oder?
Das gibt es mittlerweile auf fast allen Plattformen, auch auf iOS,
richtig. Ja, das macht nur so richtig schön Spaß, wenn man ganz spät abends ein bisschen übermüdet, vom Beamer sitzt und die Anlage ordentlich aufgedreht hat, damit man sich alle Beteiligten ins Höschen machen.
Ja, ja.
So konstant.
Dead so Space, krass, ja. Das ist grandioses Spiel.
Ja, okay.
Gibt ja mittlerweile drei.
Ist so ein bisschen wie Event Horizon als Spiel.
Ja, genau. So kann man, das ist eine perfekte Beschreibung.
Ja.
Auf jeden Fall, diese Seite, beziehungsweise das Spiel, in Anführungsstrichen, Hard Space, das gibt's auch. Also wenn du hardspace.com, .net, glaube ich, eintippst, das ist auch da. Und wenn du jetzt...
Kann man sich anmelden, ja?
Ja, wenn du jetzt Login-Daten hättest, könntest du dich anmelden und auch mal sehen. Genau.
Ja, gut.
Ja, genau. Und dann bin ich letzten Jahres dann mal... Ja, genau. Okay. Dann bin ich letzten Jahres dann mal auf den Trichter gekommen. Ich könnte ja auch eigentlich ein iOS-Spiel machen, was... Und zwar ein iOS-Spiel, was halt sehr übersichtlich ist. Das war so die Grundidee und etwas, was ich vor allen Dingen alleine machen kann. Mhm. Weil ich bin halt Entwickler und wie so oft das Problem, kein Grafiker.
Aber du hast vorher keinen Kontakt mit iOS oder OS X Entwicklung gehabt?
Überhaupt nicht. Nein, 0, gar nicht. Also ich habe letztes Jahr im April die erste Zeile geschrieben für das Spiel, also direkt
am
auch für das
April.
Spiel. Am 1. April? Nee, war es nicht, aber ich habe mir sogar notiert, wann das war. Am 13. April um 13:09 Uhr habe ich den ersten Code halt gepusht, richtig. Habe ich vorhin nochmal extra nachgeguckt. Mhm. Genau. Aber das heißt nicht, dass ich seitdem für das Spiel entwickelt habe, sondern da gab es halt auch immer wieder Pausen, musste nebenher arbeiten, Geld verdienen etc. Mhm. Ja.
Du hast wirklich so komplett von null angefangen. Wie hast du dich diesem Problem genähert?
Ja.
Unbekannte Plattform, zumindest aus der Entwicklersicht unbekannt, aus der Nutzersicht ja vermutlich nicht unbekannt, aber ist ja dann, ja, also wie...
Also,
wie fängt man da an? Xcode aufmachen und ab geht's.
Ja, so ungefähr. Also ich habe nicht so angefangen, wie es vielleicht manche vermuten würden, dass ich erstmal irgendein iPhone bzw. Objective-C-Buch schnapp und erstmal von vorne anfange. Sondern nein, ich habe eigentlich sofort mit dem Spiel angefangen. Also ich habe mir überlegt, was für ein Spiel will ich, was soll in dem Spiel passieren und habe damit quasi losgelegt. Und dann, während ich Schritt für Schritt entwickelt habe, habe ich halt gesehen, was brauche ich jetzt gerade und dann nachgeguckt im Internet, Bücher habe ich auch ein paar gelesen. Ich habe erstmal Objective-C mir selbst oder beziehungsweise iOS-Entwicklung gar nicht so angeguckt und ja. Das war ein sehr exploratives Entwickeln, sagen wir es mal so.
Mhm. Okay, das geht natürlich auch ganz gut, weil so ein Spiel hat ja dann so mit dem, was man jetzt als iOS-Entwickler, also, nochmal von vorne ab. So, wenn man sich iOS-Entwicklung vorstellt und welche Apps mit dem Zeug, was man da, mit dem man da zu tun hat, hat man als Spieleentwickler ja in der Regel nichts zu tun. Ne? Also irgendwie ganze UI-Kit genau, und so ist halt raus. Ne?
Ja.
Du im Grunde musst du sowieso deinen Kram selber machen.
Zu 90%. Also ich kann das so bestätigen, dass das bei mir auf jeden Fall so war, ja.
Okay.
Genau. Also das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich dann später ab und zu Probleme bekommen habe, sowas wie diese Controller-View-Paradigma, das kam mir eigentlich nur einmal in den Weg, weil ich hatte es halt nicht so richtig gebaut, wie es sein musste, und das kam mir dann irgendwann in den Weg und habe das dann habe ich nachgelesen erstmal, wie genau funktioniert das Controller-View-Paradigma in Objective-C beziehungsweise in iOS, und musste dann das halt quasi gerade ziehen, aber das war das einzige Mal, ansonsten war es komplett davon unabhängig, ja.
Okay.
Von dem Framework.
Das heißt, es hat dir eigentlich auch gar nicht großartig geschadet. Ja? Du musstest dich eher mit diesen anderen Dingen da auseinandersetzen, wie irgendwie, wie baut man Grafiken und
alles. Ja, genau, mit OpenGL, mit wie ist eine Game Loop überhaupt aufgebaut,
ja.
und so weiter und meinem Spiel entsprechend mit Gestenerkennung und so weiter. Also Sachen, die halt von dem Framework unabhängig waren.
Also okay, aber von dem UI-Framework.
Genau, richtig.
Das ist ja nicht so, dass du nichts benutzt und alles selber machst. Also
sowas, das ist richtig, ja. Also so ist es nicht. Ja.
Bisschen übertrieben, aber es ist halt so ein Custom-UI, was halt wahrscheinlich
ja, aber
alle,
ist auf jeden
alle
Fall
Games
nicht so,
irgendwie haben. Ne?
Spieleentwicklung ist halt nicht so, ich hole mir irgendwie das Standard-iOS-Dev-Buch, fange damit an, sondern man muss halt irgendwie von einer anderen Richtung
also
anfangen.
So habe ich es gemacht und ich kann jetzt auch bestätigen, dass es funktioniert hat.
Okay.
Ja. Genau.
War das eigentlich dann, hast du dir irgendwie sowas wie Ruby Motion angeguckt? Das gab es ja zu dem Zeitpunkt auch schon. Hast du da dir irgendwie überlegt, machst du es damit? Was war die Entscheidung, das nicht zu tun?
Ja, das habe ich mir angeguckt, aber ich habe sogar ein paar Mal angeguckt, weil es gab dann doch immer wieder Frustrationsmomente, wo ich dachte, in Ruby hätte ich das jetzt schnell hingeballert. Aber ich habe mich dann deswegen dagegen entschieden, im Prinzip eigentlich nur aus einem Grund, weil ich wollte halt eine weitere Sprache lernen. Ich wollte Objective-C mir weiterhin angucken und aneignen und quasi, das war der Hauptgrund im Prinzip. Einfach, ich wollte mir gern Objective-C angucken. Mittlerweile bin ich auch froh, mir gefällt die Sprache und ja.
Genau. Okay, also.
Aber ich habe immer gehört, so OpenGL-Kram wird gar nicht in Objective-C gemacht, sondern das sind dann alles irgendwelche C-Libraries?
Ja. Also viel. Also ich war auch froh, als ich den OpenGL-Stack fertig hatte. Und da sehr froh sogar.
Aber das ist so, dass da verlässt man die heile Objective-C-Welt.
Ja.
Oder?
Ja, doch. Überwiegend. Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann schon viel mit C, also so wie ich das hatte. Also ich hatte da vor allen Dingen das meiste aus zwei Büchern. Ich kann die ja gerne jetzt nennen.
Ja, klar, ja.
Das sind sogar deutsche Bücher, die ich also zu der Zeit sehr empfehlen konnte. Mittlerweile kann ich es jetzt nicht mehr so empfehlen, weil sie halt veraltet sind einfach. Und zwar ist das zum einen Spiele entwickeln für iPhone und iPad, heißt das. Die ISBN könnt ihr wahrscheinlich nachher nennen.
Ja, das machen wir später.
Und Spiele entwickeln, also ziemlich ähnlicher Titel, das zweite, Spiele entwickeln für iPad, iPhone und iPod Touch. Genau. Und beim ersten Buch war es so, dass da halt ziemlich viel auch mit OpenGL ES 1.0 gemacht wurde und das hatte ich dann auch verwendet.
Unterscheiden die sich da so stark? Also diese Versionen? Man hört halt immer so jedes Major iPhone Release immer so, ja, jetzt hier OpenGL ES
ja, N plus 1.
Also ich glaube, wie gesagt, ich habe halt nur eins angeguckt und die anderen nur so ein bisschen recherchiert. Also so viel ich weiß, Performance besser, aber es gibt auch viele Funktionen, glaube ich, auch viele Sachen, die besser sind. Aber
viele,
das kann ich im Detail gar nicht sagen.
Viele neue Sachen dazu.
Ja.
Okay.
Ja, also so habe ich das verstanden zumindest. Also ja. Ich muss auch gestehen, also ich habe OpenGL, ich war froh, als ich damit fertig war, weil das hat mir wirklich keinen Spaß gemacht. Es war für mich Mittel zum Zweck. Ich habe es halt gebraucht, um Sprites zu zeichnen, um diese also Bilder anzeigen zu können, um sie zu bewegen, um sie zu animieren und so weiter. Dafür einfach nur. Ich war froh, als ich das weggekapselt hatte und dann einfach meine Sprite-Klasse benutzen konnte als Schnittstelle.
Jetzt ist es ja so, man muss ja nicht OpenGL machen, weil OpenGL ist es ja eigentlich 3D, ne? Aber es ist ja trotzdem ein 2D Also, was heißt eigentlich 3D? Aber ne, wenn man OpenGL hört, ich glaube, die meisten werden sagen, oh, OpenGL, 3D-Spiel.
Ja, also man kann es in der zweiten Dimension belassen, aber auch um die dritte Dimension erweitern. Ne?
Okay, aber genau. Also du hast es halt als 2D-Engine dann quasi
im Prinzip genommen. Richtig.
Ja. Aber hätte es auch eine andere Möglichkeit gegeben, als OpenGL zu nehmen?
Ja, da gibt es andere Möglichkeiten. Also man kann von Apple selber das verwenden. Wie hieß das jetzt nochmal? Weiß auch nicht mehr.
Meinst du aber jetzt nicht dieses Sprite-Kit?
Nee, das meine ich nicht. Das ist ja super Burschi neu, cool.
Ja.
Nee, ich weiß nicht mehr, was das war. Also irgendwas von Apple, weil ich es mir nicht angeguckt habe, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie es hieß. Dann gibt es ja dieses irgendwas mit 2D, Cocoa 2D oder sowas.
Wo man einfach so malen kann oder was?
Ja, das ist im Prinzip einfach ein Framework, wo man halt direkt 2D-Spiele machen kann, wo man halt auch wahrscheinlich, ich habe es mir nicht angeguckt, wahrscheinlich direkt halt zeichnen kann, Bilder, Sprites anzeigen kann und so weiter.
Aber du wolltest hier direkt den geilen Scheiß...
Der Hauptgrund war einfach, also allererster Hauptgrund war, das war in dem Buch einfach drin, was ich mir als erstes angeguckt habe. Okay. Aber es ist wohl auch von der Performance her, ist es wohl cooler mit OpenGL. Scheinbar, das habe ich so halt recherchiert vor einem Jahr und ja, es war im Prinzip das Erste, was da war und habe es mir deswegen angetan.
Also einfach ganz pragmatisch.
Ganz pragmatisch,
genau. Hat drin gestanden, hat gut funktioniert. Performance ist halt auch okay, ne? Oder ziemlich gut halt auch und deswegen, alles klar.
Also sie ist wohl besser als die Alternativen, die ich damals angeguckt hatte, beziehungsweise was ich damals recherchiert hatte, von der Performance her.
Okay, aber das andere ist dann von der Verwendung wahrscheinlich ein bisschen angenehmer, ja?
Das nehme ich an. Also ich habe
Apple Frameworks sind.
Ja, also ich habe viel Zeit investiert eben, um diese OpenGL-Geschichte zu implementieren und das wäre wahrscheinlich weggefallen dann. Ja.
Okay.
Mhm.
Gut. Das heißt, du hast dann dein OpenGL-Teil gebaut und viel programmiert und dann hast du ja eben schon mal ganz kurz angedeutet, dann nachdem man Logik programmiert hat und irgendwelches Zeug gebaut hat, dann will man ja irgendwann mal was sehen.
Richtig.
Und ich kenne ja den Basti und ich kenne ja auch mich und ich kenne ja auch dich. Wir sind alles nicht die Grafikgötter.
Richtig.
Was hast du denn da gemacht? Hast du Grafik eingekauft?
Nee, aber ich habe es wirklich versucht. Also ich bin wirklich an den Rechner gegangen und dachte mir, jetzt recherchierst du irgendwo Quellen, wo du Grafik kaufen kannst oder versuchst. Ich hatte auch sogar Grafiker angeschrieben über DeviantArt, aber da habe ich bis heute keine Rückmeldung bekommen. Okay. Keine Ahnung, vielleicht zu viel zu tun, ich weiß nicht. Und dann habe ich halt einfach überlegt, für das erste Spiel, was könnte ich machen, wo ich selbst die Grafiken irgendwie hinbekomme.
Das war jetzt bevor du ganz konkret wusstest, was der Inhalt sein wird oder
Ja, stimmt. Eigentlich war es doch noch ein bisschen anders. Ja, stimmt. Ich glaube, ich weiß, worauf du anspielen möchtest. Und zwar, ich hatte mir erst überlegt, was für ein Spiel könnte ich machen, bei dem ich keinen Grafiker brauche. Was einfach darzustellen ist mit Grafiken, die ich selber hinkriege. Und das sollte dann im Endeffekt so eine Art Puzzle-Game sein. Oder so ein nennen wir es mal Puzzle-Game, wo man halt als Spieler einfach so einen Farbencode rausfinden muss. Mhm. Also die Idee habe ich so ein bisschen adaptiert von dem Spiel, was es früher gab.
Mastermind.
Brettspiel Mastermind, genau.
Mastermind.
Richtig. Ach, und das wollte ich so ein bisschen, also das ist nicht genau dasselbe Spiel, aber die Idee so ein bisschen davon adaptiert. Genau.
Und damit, also das war die Idee, mit der du angefangen hast, dir...
Genau, weil ich hatte zwei Voraussetzungen. Und zwar Voraussetzung Nummer 1 war einfach Grafiken, die ich selber machen kann. Voraussetzung Nummer 2 war etwas, was ich innerhalb von 2 Monaten schaffe. Weil zu der Zeit, das war im Dezember letzten Jahres und da wusste ich, ich habe Januar, Februar, habe ich mir extra keine Aufträge angenommen und hatte Januar, Februar dieses Jahr halt frei. Und wollte in den 2 Monaten ein Spiel bauen. Das war so die Idee, in Vollzeit.
Mhm.
Und dann wollte ich halt ein Spiel machen oder wollte mir eine Spielidee überlegen, wie gesagt, was in 2 Monaten schaffbar ist.
Ja, okay.
Genau. Und dann bin ich ja mit der Spielidee zu euch gekommen.
Du hast vorhin gesagt, du hast im April letzten Jahres angefangen.
Ja, genau. Also das, was ich im April letzten Jahres angefangen habe, war das andere Spiel, das ich jetzt im Endeffekt gebaut habe.
Oh, okay.
etwas kompliziert.
Moment, räumen wir nochmal auf. Im April letzten Jahres hast du mit dem Spiel angefangen, das du jetzt auch rausgebracht hast.
Richtig.
Und hast dann im Januar, Februar diesen Jahres
Also ich habe im Dezember dann entschieden, ich mache was, was ich in 2 Monaten schaffe, weil das, was ich angefangen hatte im April, war ich davon überzeugt, dass ich das nicht in 2 Monaten schaffe.
Ah, okay. Das heißt, du wolltest dich eigentlich umorientieren mit diesen Anforderungen, Grafik kann ich selber machen und so weiter?
Genau, richtig.
Ah ja, okay. Und dann hast du dann aber dann doch noch die Kurve bekommen.
Ja, beziehungsweise ihr habt gesagt, ich soll das andere machen, wenn ihr euch dran erinnert.
Ja, okay. Ja, nö,
ich erinnere mich noch sehr gut daran.
Aber wir saßen hier und das andere Spiel wurde gezeigt. Also, ja, wir müssen das ja jetzt, wir müssen das ja für den Hörer nochmal aufarbeiten. Deswegen stellen wir uns jetzt mal ein bisschen blöder, als wir sind hier. Ne? Unwissender, als wir sind, wollte ich sagen. Okay, das heißt, du hast dich also kurz überlegt, okay, das schaffe ich nicht, das ist mit Grafik viel zu kompliziert und aufwendig. Ja. Ich finde niemanden, der das da für mich macht und Implementierung. Und also kommt halt alles irgendwie zusammen. Hast gedacht, du orientierst dich um, hast irgendeinen anderen Prototypen ausgedacht.
Richtig.
Hast dich dann aber überzeugen lassen, dass das andere cooler war und wie ging es dann weiter? Also was war dann... Also wie hast du deine Bedenken oder deine Probleme gelöst, was Grafik
anging? Genau, ja. Ja, also ich habe, nachdem ich dann überzeugt wurde, dass die andere Idee viel besser ist, habe ich halt mich nochmal hingesetzt und habe überlegt, wie kann ich wie kann ich es schaffen, die Grafiken selber zu bauen? Und dann bin ich irgendwann halt über diese klassische Pixel-Art-Geschichte drüber gestolpert, also dass man, beziehungsweise halt nicht drüber gestolpert, sondern ich habe halt auch überlegt, wie war das mit Spielen früher. Ne? Mhm. Ich habe mir, habe auch zu der Zeit auch, oder ich spiele immer mal wieder so Spiele von früher. So
Retro-Games.
Retro-Games, genau, das Wort habe ich gesucht. Mhm. Super Nintendo etc. Und dann, ich bin auch so, immer so ein bisschen Spätzünder. Mhm. Dann bin ich halt auch mal auf die Idee gekommen, momentan ist das ja sowieso in so Retro-Spiele. Ich meine, die kommen ja wie Sand am Meer in allen möglichen Stores, also nicht nur in iOS, sondern auch wirklich Steam etc. Mhm. Oder auch PlayStation Store, sieht man auch immer mehr Retro-Spiele. Und da bin ich halt auf die Idee gekommen, ich könnte es ja so machen, weil Pixel-Grafik erschien mir oder Pixel-Art erschien mir halt, das könnte ich hinbekommen. Mhm. Und habe mir dann im Januar, habe ich mir dann erstmal ein paar Wochen lang ein Pixel-Art-Tutorial nach dem anderen reingezogen, sei es in Schreibform oder halt als Video. Und habe dann selber rumprobiert, habe dann natürlich auch geguckt, wie sah das früher aus in alten Zelda-Spielen oder Super Nintendo-Spielen, habe da auch Figuren genommen, sie ein bisschen verändert.
Das Internet ist wahrscheinlich auch voll mit Nachbauten und extrahierten Originalgrafiken.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es da wieder also Erkennungswert, glaube ich.
Quellen ohne Ende. Nee, ich meinte, also es gibt halt Material und Tutorials.
Ohne Ende, ja.
Ohne Ende, die genau. Sich genau damit beschäftigen.
Wirklich sehr viele, ja. Sowohl Video als auch eben bei diesem DeviantArt bin ich immer mal wieder gelandet. Das ist ja ein riesiger Fundus an
grafischen Informationen. Das heißt, Pixel-Grafik ist es dann geworden.
Genau, Pixel-Grafik ist es dann geworden. Ich habe halt damit rumexperimentiert, habe dann auch erste Prototypen damit gebaut und das hatte mir gefallen. Das hatte auch meinen Tester an euch und so weiter gefallen und dann bin ich dabei geblieben. Ja, genau.
Dann hast du
und bin jetzt damit auch ziemlich glücklich.
Grafiken gebaut.
Wie hast du das gemacht, diese Pixel-Art-Sachen?
Mit welcher Software?
Welche Software? Wie geht man da vor? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe dann erstmal recherchiert, was gibt es für Software dafür, um das anständig zu bauen und bin dann bei Pixen gelandet, nennt sich das, für macOS. Und das gibt es halt im App Store. Und habe dann halt die Tutorials mir angeguckt und sie halt wirklich Pixel für Pixel nachgemalt erstmal.
Ah, okay, genau. Um da überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen.
Richtig,
ja.
Genau, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Also als erstes, wie man es oft macht, alle einfach erstmal abmalen.
Ja.
Genau, und dann habe ich angefangen auch selber Sachen zu, beziehungsweise dann habe ich abgemalt, habe die Sachen verändert und irgendwann auch angefangen selber Sachen zu malen,
okay.
Zu pixeln.
Mhm.
Genau.
Und das ist dann tatsächlich so, du setzt Pixel für Pixel für Pixel und baust dann da den Kram, okay.
Ja, das ist im Prinzip so, genau. Also die Software nimmt natürlich dann auch Sachen ab, aber im Prinzip geht's so los, ja.
Okay, cool.
Genau.
Gut, das heißt, du hattest dann deine Grafiken gebaut und die hast du dann in dein iOS-Moped, dann deinen Spieler geworfen und auf deine Sprite-Class, hast du eben schon gesagt, das sind dann also jetzt alles OpenGL. Was ist das dann, Layer oder was? Oder OpenGL-Objekte, die da sich bewegen?
Ja, also
wie kann sich das vorstellen?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, nennt sich das das englische Wort, Vertices oder sowas. Also man gibt halt Koordinaten an,
ja,
und formt dann über, also jetzt ganz simpel gesagt, über die Koordinaten formt man dann zum Beispiel ein Rechteck.
Ja.
Und auf das Rechteck spannt man dann die Grafik drauf.
Okay.
PNGs, PNG-Files in meinem Fall, weil das am meisten Sinn macht, weil die skalieren halt wunderbar.
Ja.
Genau, und genau, also im Prinzip kann man sich vorstellen, mein Spiel besteht nur aus Vierecken, auf diese Vierecke und Grafiken gespannt, nennen wir es mal drauf gespannt, und die bewegen sich halt. Und damit sie animiert aussehen, also zum Beispiel, dass irgendeine Figur muss laufen, besteht halt, das habe ich im Prinzip auch selber gebaut, mit Hilfe von Büchern und Tutorials und so weiter. Das ist halt wie so ein Filmstreifen, kann man sich das vorstellen, auf dem dann eine Figur mit mehreren Bildern ist. Zum Beispiel gibt es einfache Animationen, das sind zwei Bilder, da ist einmal der linke Fuß vorne und beim zweiten Bild ist der rechte Fuß vorne.
Das reicht
dann
schon.
Hingegen setzt die Arme und das reicht meist schon, also das ist echt unglaublich.
Was du eben, glaube ich, meinst, sind Vertices, ne? Also Ecken.
Richtig, Punkte. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Wie übersetzen die das denn?
Nö, Ecke, also Ecke heißt das. Also der Vertex ist die Ecke.
Ja, genau, es ist halt Ecke. Richtig. Und dann werden Ecken miteinander verbunden,
ja,
und
genau,
darüber spannt man dann ein Sprite, eine Textur.
Ja.
Nicht durcheinander kommen.
Mhm. Krass.
Und eben um Texturen zu animieren, hat man dann quasi so ein Fenster über einen, so einen Filmstreifen, und gibt dann an, in wie viel, also bei welchem Frame, zum Beispiel jedes dritte Frame, wird dann das Bild gewechselt, um halt eine Animation zu simulieren.
Frame,
Stichwort Frame, genau. Also ein Spiel, ich nehme mal an, im Prinzip jedes Spiel hat eine Game Loop, und diese Game Loop wird pro Frame einmal durchlaufen. Quatsch. Man gibt selbst an, wie viele, also zum Beispiel,
ganz langsam. Fangen wir vorne an. Was ist eine Game Loop?
Genau, was ist eine Game Loop? Also in der Game, also die Loop, wie der Name schon sagt, da wird halt die Spiellogik immer wieder aufgerufen, unendlich im Prinzip.
Mhm.
Und in dieser Loop wird halt die Game Logik ausgeführt. Genau, richtig. So. Dann bestimmt man halt, in welchen Frames per Second diese Game Loop halt durchgeführt wird. Was im Idealfall mindestens 33 Frames pro Sekunde sein sollten, damit das flüssig aussieht.
Ja. Ja. 33?
Ja, unterste Grenze.
Ja. Oh, krass.
Also okay, unterste Grenze. Du sagst halt, dass du die Game Loop soll halt mindestens 33 Mal pro Sekunde ausgeführt werden.
Genau, so meinte ich das, richtig.
Okay.
Richtig, genau. Die wird genau. 33 Mal pro Sekunde wird die Loop aufgeführt.
Genau, damit du bei einer Durchführung, wie du gerade sagtest, irgendwie deine Game-Logik machen kannst.
Genau.
Und
genau,
das Rendering auch.
Das ist dann auch da drin, ja, genau.
Und das musst du machen, bevor du das nächste Mal aufgerufen worden bist, sozusagen.
In meinem Fall ist das so, ja. Da gibt es auch andere Varianten, wie ich mittlerweile festgestellt habe.
Ja, aber mit dieser ganz naiven Sache hast du dann eine 33 Sekunde Zeit, deine Berechnungen zu machen, deine Figuren zu bewegen und Kram zu machen und neu zu malen, und bist du durch, und dann ist der nächste Durchlauf.
Und jetzt zum Beispiel in Sachen von Animationen kann man dann halt bestimmen, wie schnell soll diese Animation sein, und das sagt man halt zum Beispiel, wenn es schnell animiert werden soll, alle drei Frames oder so soll das nächste Fenster in dieser Animation angezeigt werden, oder wenn es langsame Animation sein soll, alle 10 Frames zum Beispiel. Das kann man dann halt bestimmen, weil du hast halt also so habe ich das gebaut, du hast halt so einen globalen Counter, wo du immer weißt, wo du bist, und dann kannst du durch Moduloperationen etc. rausfinden, wie viele Frames ist seit letztem Mal passiert, und dann muss etwas passieren.
Also sogar eigentlich ja dann sogar zeitunabhängig dann, ne, die Animation.
Ja.
Weil wenn du sagst, du machst jetzt 40 Frames, dann...
Also die ist halt abhängig von...
Das ist
halt
abhängig von der Taktung deiner Game Loop.
Ja,
ne? Also
richtig,
wenn du die schneller machst, dann bewegt sich
auch
alles schneller.
Ach so, ja, genau, richtig.
Du skalierst halt damit die ganze Spielgeschwindigkeit eigentlich.
Genau, also ganz am Anfang bestimme ich, mein Spiel läuft mit 33 Frames pro Sekunde. Genau, und das kannst du natürlich auch ändern. Ja.
Das ist...
Zum Beispiel, ja.
Da muss man auch erstmal alles drauf kommen, wa?
Das ist auch wichtig, ne, dass das so ist.
Ja, ja, das ist sehr wichtig, ja. Das muss ja auch gesynkt sein, etc.
Ja, ja.
Genau, also da muss ich mich erstmal reinfuchsen.
Jetzt haben wir so ein bisschen Grafik und so prinzipiell Dinge, was mich jetzt noch gerade, also wo wir gerade über Grafik gesprochen hatten, könnte man auch über Sound sprechen. Musik.
Und ja, so. Genau. Ist das wie, auch getaktet?
Wie aus dem Intro, wie aus dem Intro gehört. Das war ja so, das
ja, du willst erstmal,
Menü,
ja.
Der Menü-Sound. Aber das ist ja im Prinzip ein ähnliches Problem wie Grafik, nur ich stelle mir das halt noch schwieriger vor, weil Sound selber machen oder Musik selber machen ist halt dann,
ja,
wenn man nicht gerade eine musikalische Ader hat, vielleicht nochmal einen Ticken schwieriger. Wie genau. Bist du da dem Problem? Hast du das zur gleichen Zeit angefangen zu bearbeiten?
Oder? Nein, also in den Büchern und so weiter, die ich gelesen habe, stand immer eindringlichst drin, dass man damit auch direkt anfangen soll, wie mit alles anderem auch, aber das habe ich nicht gemacht. Und
scheiß drauf.
Kam aber dann natürlich irgendwann zu dem Problem und hatte dann auch wieder überlegt, was mache ich da, und bin da eigentlich auch ähnlich vorgegangen wie bei den Grafiken. Erstmal gucken, kann ich irgendwo was einkaufen.
Mhm. Ja.
Genau. Und irgendwie, da habe ich auch ein paar Sachen gefunden, da habe ich jetzt vergessen, da mir Quellen, die Quellen rauszusuchen, aber können wir nachher noch mal
ergänzen.
Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Es gibt so ein paar Seiten im Netz, da kann man Sounds kaufen. Für relativ wenig Geld. Was weiß ich, sowas wie, ich drehe eine Seite um, ich öffne eine Tür etc. Das kostet dann, so ein Sound kostet dann, was weiß ich, 1 Euro oder so.
Ja.
Und das kannst du dann verwenden, auch kommerziell.
Mhm.
Genau. Das habe ich dann aber nicht genommen, weil ich wollte, dass der Sound halt auch zu dem grafischen Stil passt, also so ein Retro-Sound ist.
Ja.
Und da habe ich mal geguckt, was gibt's in der Richtung. Da habe ich dann eine Software gefunden, das ist ziemlich cool. Mit der kann man selber solche 8-Bit-Sounds kreieren. Und die kann man, da gibt es im Prinzip unendliche Möglichkeiten, die zu machen. Also man kann die auch irgendwie, man klickt auf Random, dann kommt immer irgendein Sound raus und die hören sich eigentlich immer super cool an. Und ich habe im Prinzip jeden Sound in dem Spiel mit dieser Applikation gemacht, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie die hieß.
Wir ziehen das gleich ab.
Das habe ich vergessen rauszusuchen.
Wie muss man sich das dann vorstellen? Du hast irgendwelche Basisdinger und Filter und...
Ja, genau. Alle möglichen Regler, was weiß ich. Also ich kenne mich in Sounds nicht aus. Filter etc. Es gibt auch so Basisdinger, also so vorgefertigte Kategorien wie Power-Ups oder Coins oder
sagst es ja, wäre speziell gemünzt auf Retro-Games.
Es ist dann komplett auf Retro-Games gemünzt. Also wenn ich jetzt meinen Laptop hier stehen hätte,
das ist dann klassische 8-Bit-Sound, Retro-Game-Sound, da gibt es ja einfach so ein paar Kategorien.
Es ist genau
das,
ist dafür.
Ja, das ist ja cool. Nee, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Radar, dass du die Sounds auch selber gemacht hattest. Aber,
beziehungsweise mit der Software halt.
Ja. Okay,
die erleichtert das ungemein.
Okay.
Also.
Und was ist mit Musik?
Musik habe ich mich dann, nachdem ich gemerkt habe, dass, wenn ich das kaufen will, das nicht ganz so günstig ist. Beziehungsweise, ja, ich habe auch dann gar nicht so weit in Richtung Kaufen geguckt. Ich habe mich dann einfach in der Creative Commons Szene umgeguckt, was es da so musikmäßig gibt. Und ich glaube, ich bin dann einfach durch eine ganz normale Google-Suche, habe ich wirklich eingegeben, ich glaube, 8-Bit-Sound und Creative Commons. Und dann bin ich irgendwo in der Suchliste ziemlich weit oben auch direkt auf der Seite von Eric Skiff gelandet.
Ja, den habe ich mir auch schon mal geguckt, ja.
Und ich glaube, Eric Skiff, genau.
Mit SK, ne?
Richtig. Und der macht speziell 8-Bit-Sound.
Ja,
genau, das ist der.
Das ist ein eigenes 8-Bit-Music-Projekt.
Genau,
hier, ne?
Und er hat so ein Album, das nennt
Resistor
sich genau,
Anthems.
Genau, richtig. Und das ist nur so 8-Bit.
Ja, es sind ganz coole Sachen dabei.
Ja. Musik, ja, ist ziemlich ein sehr cooles Album und er hat das halt als Creative Commons Attribute License, wenn ich es jetzt richtig sage, veröffentlicht.
Attribution
License, genau. Und das habe ich natürlich auch verwendet, habe mich auch bei ihm mehrfach bedankt, wie man in den Kommentaren überprüfen kann.
Ja.
Und er wird natürlich auch prominent im Spiel erwähnt.
Ja, das
und von ihm ist das Intro, was wir heute gehört haben.
Genau.
Richtig,
dann haben wir dann diesen Schluss dann.
Dann
wieder.
Haben wir auch unsere Attribution gemacht.
Genau. Kollegen ist auch
das. Ich fand das richtig, richtig krass, wie abgerundet auf einem, also wie viel vollständiger das Spiel auf einmal war, also als wir das, also als ich das getestet habe, so auf einmal, wenn da Musik drin ist.
Ja
ich erinnere nur an das Zitat von George Lucas, 50% des Films ist die Musik.
Ja, das
kann
und das trifft auf Spiele wahrscheinlich ähnlich.
Nicht minder zu.
Ja, es hat sich viel, viel mehr als Spiel angefühlt, nur weil ich auf einmal Sounds und Musik drin hatte.
Ja. Ich würde sagen, wir... Also ich meine, wahrscheinlich wissen sowieso alle schon, über welches Spiel wir reden, aber vielleicht sollten wir mal trotzdem mal die Katze aus dem Sack lassen.
Genau. Wie heißt das Spiel?
Worum geht's?
Das Spiel heißt.
Muss man nachgucken. Ja, das ist ja geil. Weißt du, der Blick geht zum iPad. Moment, Moment.
Ich hatte mir das aufgeschrieben. Ja,
ich habe so, hab so viele Spiele draußen. Also. Nee, das Spiel heißt Super Spellboy. Also, es hat auch so einen Retro-Namen.
Ja, ja.
Genau.
Sehr geiler Name.
Und worum geht's?
Du bist, also der Spieler ist ein Zauberer. Und der Zauberer, der steht auf seiner Festung und hat und wird halt angegriffen von einer unendlichen Horde von dunklen Kreaturen.
Gibt es da irgendwie so ein Genre für dieses
ja,
Tower Defense?
Ja, man. Es ist nicht ganz so einfach. Also im iOS Store ist es eingestellt unter Arcade und Action.
Ich meinte jetzt auch nicht, die iOS, diese App Store. Genres, sondern halt viel mehr so diese.
Also, ich denke schon, dass.
Dieses Genre, da gibt es ja schon so sehr ausdifferenzierte Sachen.
Moment.
Es gibt ja sowas wie so ein Sidescroller, dann gibt es ja irgendwie.
Ja,
diese
Plattformer etc.
Plattformer und ich weiß nicht, ob es da einen.
Im Prinzip geht es am meisten Richtung Tower Defense. Ich wüsste jetzt nicht, was man da sonst oder.
Okay,
naja, das ist. Also ich würde eigentlich spontan sagen, es ist eher wie so ein Shoot'em'up, so ein klassisches.
Achso, ja, ein klassisches.
Weil da geht es halt auch immer darum, es sind halt Unmengen an Gegnern.
Ach, das sind doch diese Spiele, wo du mit so einem geilen Schiff
rumgeflogen bist. Arzheim ist ein gutes Beispiel, 1945 ist ein ganz gutes Beispiel.
Ja, es geht definitiv auch in die Richtung, ja, okay. Das stimmt.
Da gibt es halt auch aktuelle Varianten, auch im App Store, die völlig absurd sind, aber das ist halt so eine Mischung aus Shoot'em Up und Tower Defense, würde ich sagen.
Okay, ja gut, okay.
Ja, das finde ich gut, kommt der Sache am nächsten.
Also Zauberer auf der Mauer
und
verteidigt seine Burg.
Genau, also der wird angegriffen von vielen verschiedenen Kreaturen, die halt auch verschiedene Fähigkeiten haben und er muss halt quasi seine Burg verteidigen. Also er muss dafür sorgen, dass seine Burg nicht zerstört wird. Passiert dies, ist das Spiel verloren, quasi.
Okay, das heißt, was macht man, um
die
Burg zu verteidigen?
Schießt ja wahrscheinlich nicht mit einem Bogen auf die.
Nee, richtig. Da wir ja einen Zauberer haben.
Der hat so einen AK-47 und
genau,
da wir Army of Darkness-Style. Genau.
Schrotflinte und Kettensäge.
Ah, ja. Das wird die Halloween-Edition.
Genau.
Da es ein Zauberer ist und zwar von Anfang an ein sehr mächtiger Zauberer, verteidigt er seine Burg natürlich mit Magie und mit Zauber, beziehungsweise Zaubersprüche.
Ja.
Und zwar beschwört man die Zauber mit Gesten.
Ja, das ist geil.
Das ist im Prinzip so, dass der Mittelpunkt des Spiels. Also du machst als Spieler Gesten mit dem Finger auf dem iPhone, iPad, iPod Touch, was auch immer und beschwörst damit bestimmte Zauber. Also zum Beispiel, wenn du ein Dreieck machst mit deinem Finger, dann erzeugst du einen Feuerball.
Also die Marketingabteilung würde jetzt sagen, das ist der USP des Spiels.
Ja, richtig, genau.
Welche Marketingabteilung?
Glücklicherweise existiert
ja, das bin auch ich.
Das ist immer übersetzt,
dann nenne ich das ab jetzt so.
Okay, du hast, also du stehst auf der Burg, es kommen irgendwie Gegner von oben.
Genau, von oben runter, richtig.
So, wenn sie dann, also die schießen dann, oder?
Also du spielst das im Porträtmodus, das Spiel, ne?
Genau, das spielst du ausschließlich im Porträtmodus, richtig. Da kommen von oben Gegner, das sind verschiedene Gegner und manche Gegner schießen.
Ich meine, die Hörer haben jetzt alle schon auf Kaufen geklickt, deswegen können sie ja jetzt bildlich folgen, wenn wir das jetzt beschreiben.
Davon gehe ich schwer aus.
Wir machen eine kurze Pause, nein.
Eine kurze Werbeunterbrechung.
Genau.
Okay.
Also die Herausforderungen für den Spieler sind im Prinzip zwei Sachen. Erstens, er muss sich die Gesten für die bestimmten Zauber merken und zweitens, er muss wissen, welche oder herausfinden, welche Gegner gegen welche Zauber anfällig sind und
Die haben also so Resistenzen gegen bestimmte.
Genau, richtig. Also es gibt am Anfang die Gegner, die am Anfang kommen, die kannst du im Prinzip mit allem platt machen, was du hast. Und dann kommen halt später Gegner, die sind ein bisschen schwerer. Also die schießen zum Beispiel auf die Burg und die kannst du aber dann nur mit einem Eiszauber platt machen.
Mhm. Das ist halt so, ne, das ist das Übliche. Jeder, der schon mal gezockt hat, ne, Typ, der brennt, schießt am besten keinen Feuerball drauf.
Genau,
das
ist keine gute Idee. Genau. Also es ist nicht so, dass der da mehr Energie kriegt oder so, aber es macht ihm halt
aber nichts. Aber du hast ja gerade eben schon gesagt, dass du alle Zauber direkt kannst. Also du musst die nicht lernen.
Ja.
Also du musst sie nur als Mensch lernen, weil du wissen musst, wie du auf dem Telefon rumfuchteln musst, um die richtige Geste zu erzeugen.
Also es gibt von Anfang an 8 Zauber und die hat man von Anfang an, also 2 Zauber pro Element, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und von Anfang an. Also ich hatte ursprünglich die Idee, dass man das nicht von Anfang an hatte und wollte das Spiel auch in Level unterteilen und so weiter, aber es hat sich jetzt so ergeben, wie es jetzt ist, so Arcade-Style-mäßig. Du hast alles, muss so weit kommen wie möglich, so viele Punkte wie möglich.
Kommt dann auch so ein Insert-Coin, wenn du kaputt gegangen bist, oder?
Also
das wäre echt geil gewesen, oder?
Insert-Sim.
Ja, Inner-Purchase, ja. Ja,
genau. So weit. Schlumpfbären, nee, wie hießen die nochmal? Was sind diese Bären, die man da kaufen konnte bei nirgends im Spiel, wo es so diese Skandale gab mit Kinder haben irgendwie für 20 Euro Schlumpfbären.
Schlumpfbären?
Ja, sagt mir auch nichts.
Egal. Kommen wir zurück zum Thema. Was wollte ich denn gerade fragen?
So, du kannst sie alle?
Bei den Gesten waren wir.
Du kannst von Anfang an alle Sprüche. Achso, genau.
Richtig.
Wie lernt der Spieler die? Also gibt es da irgendwie ein Zauberbuch?
Richtig,
oder?
Bingo. Es gibt ein Zauberbuch und zwar, also im Prinzip ist das ganze Spiel so, also unten auf dem Display ist die Burg, darauf ist der Zauberer und alles, alle Elemente, die, also, und man kann halt ein paar Elemente anklicken, die in dem Spiel integriert sind. Also es gibt nicht irgendwie irgendwo einen Pause-Button, wo man drückt, sondern wenn man zum Beispiel ein Pause-Menü will, muss man auf die Tür von der Festung drücken.
Weil da ist ja das Klo, da geht der auf Pause. Ja,
richtig. Das ist ja offensichtlich. Richtig, auf das Tor der Festung. Ich hoffe, das haben die meisten auch geschnallt, weil es gibt da so ein ganz kleines Tutorial, aber da können wir ja später zu kommen.
Ja.
Und es gibt auf der Burg halt auch einen Turm und auf dem Turm ist ein Tisch und auf dem Tisch ist ein Buch und dieses Buch ist ein Zauberbuch und da kann man auch draufklicken.
Okay, und
dann sind
pro Element die Gesten.
Genau, pro Element zwei Gesten für eben jeweils zwei Zauber und da sieht man auch, wie viel Mana.
Ja, genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Man kann wahrscheinlich nicht unendlich Zauber rausblasen.
Richtig, korrekt. Also man hat ein bestimmtes Kontingent an Mana zur Verfügung und jeder Zauber kostet natürlich unterschiedlich Mana, mächtige Zauberer mehr. Und weniger mächtige weniger, logischerweise.
Okay.
Logischerweise, genau.
Und ab und an droppt mal so ein Gegner dann Mana.
Richtig, Mana-Potion, Mana-Trank, richtig. Okay. Also der Mana regeneriert sich von alleine auch immer wieder, aber halt langsam.
Mhm.
Und ab und zu ist es dann auch so, dass halt Gegner, die du besiegt hast, einen Mana-Trank liegen lassen und dann wird der Mana-Trank halt schneller aufgefüllt.
Dann vielleicht an der Stelle einen klitzekleinen Pro-Tipp einstreuen für die Leute, die es jetzt spielen. wenn man einen Zauber beschworen hat und den noch nicht auf einen Gegner gefeuert hat, regeneriert sich das Mana nicht.
Ja, das merkt man ja.
Ja, aber vielleicht trotzdem
das Hinweis, ist wichtig,
weil
das stimmt,
es gab auf jeden Fall Leute, die so,
verdammt, ich fand das auch Mana erst, regeneriert ich fand sich das nicht. Auch erst verwirrend.
Ja, das stimmt. Also ursprünglich ging das so, dann kam aber der Marc zu mir und meinte, ja, nee, Björn, das geht ja nicht, weil wenn du einen Zauber beschworen hast und der Zauberer muss den Zauber aufrechterhalten, dann kann er in der Zeit kein Mana regenerieren.
Das fand ich absolut korrekt.
Richtig, ja. Das fand ich so überzeugend, dass ich das sofort eingebaut habe.
Aber um jetzt nochmal zurückzukommen, also diese ganzen Sachen, wie die Gegner animieren sich, die Gegner laufen auf die Burg zu, du regenerierst Mana, das machst du alles in dieser Game Loop. Also
alles. Komplett
dann
alles.
33 Mal pro Sekunde gehst du durch und schaust, muss ich jetzt Mana wieder hinzufügen?
Ja.
Muss ich jetzt
Leben abziehen
und wie, also.
Ja, im Prinzip schon.
Da müssen eine ganze Menge Sachen passieren.
Ja, im Prinzip schon. Und man muss das halt timen. Also ich habe das so gebaut und es gibt mit Sicherheit auch bessere Möglichkeiten, aber so habe ich es gemacht. Man muss halt, ja, wie gesagt, timen. Also ich muss halt zum Beispiel Mana, sage ich, das muss sich alle 0,25 um 10 Punkte regenerieren. Und dann muss man das natürlich auch timen.
Alle 0,25
Sekunden.
Also 0,25 mal 1,33? Okay.
Ja, genau. Okay. Also ich muss halt ausrechnen, wann sind wirklich 0,25 Sekunden umgegangen. Das weiß ich ja daher, weil ich ja gesagt habe,
okay.
Es sind 33 Frames pro Sekunde und so weiter.
Also du definierst deine Ereignisse zeitbasiert und rechnest das um, wie vielen Frames das entspricht.
So habe ich das gemacht. Richtig, okay. Genau. Okay. Und das weiß ich, kann ich daher umrechnen, da ich weiß, es sind 33 Frames pro Sekunde.
Heißt das dann, wenn... Okay, das passiert jetzt wahrscheinlich bei dem Spiel nicht, aber wenn jetzt irgendwie die Framerate sinkt, warum auch immer,
das
gibt es ja nun mal, dass, wenn man jetzt ein altes iPhone hat oder so, dann kann das ja vielleicht passieren, ist das dann immer noch alle 2,5 Sekunden, 0,25 Sekunden?
Nein, in meinem Fall nicht, weil ich wirklich komplett an diesen
Frame-Counter quasi.
Richtig, ich hänge da dran, aber das...
Das ist ja eigentlich cool.
Ist es ja auch, so wie ich das verstanden habe, das gängigste Vorgehen,
ja, so
glaube
ja
ich,
auch sein,
weil
ne,
deswegen gibt es ja auch Spiele, die schon mal langsamer laufen, wenn ein Computer halt die Frameraten nicht gebacken kriegt.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Genau.
Okay, das ist auch, also was ich mir zum Beispiel momentan noch nicht so richtig vorstellen kann, du musst ja auch irgendwie sowas wie so eine Kollisionserkennung machen, ne? Also ob Korrekt. Du den Gegner getroffen hast und so.
Korrekt, das.
So Scherze, wie macht man das?
Also das passiert im Prinzip auch mit OpenGL dann ganz unten quasi, weil da habe ich die Koordinaten und also ich verwende in meinem Spiel zwei verschiedene Collision Detections. Zwar einmal das Rectangle-Rectangle Collision Detection, also da ich habe ja die Koordinaten von jedem Rectangle und kann dann einfach berechnen, überschneiden die sich, dann ist eine Kollision.
Ah, okay. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, einen Feuerball auf einen Gegner oder geworfen hast, so
ist. Richtig, der Feuerball ist ja ein Rechteck, wo ein Bild drauf ist und dasselbe.
Aber Gegner. Nee, Feuerball ist ja ein blödes Beispiel, weil du ja nur, also eine Kollision reicht da ja nicht, ne? Weil du kannst ja auch, also wenn ich das richtig verstanden habe, du machst ja diese Dreieckgeste und tippst dann an, wo der Feuerball hin soll.
Richtig.
Und du kannst ja über Gegner hinwegfliegen. Also ist ja da die Kollision, also du musst ja in dem Zielgebiet gucken, ob dann da also was ist, ne?
Oder da war eine weitere Implementierung notwendig, ob der Gegner halt auch wirklich den angetippt hat. Und nur dann findet die Collision Detection statt. Und das ist halt auch diese zweite Collision Detection, und zwar Point Rectangle. Point für den Finger.
Der Punkt, wo du hingetippt hast. Und
genau.
Okay, und guckst, also ob der Punkt dann in dem Polygonzug des Gegners drin ist.
In dem Fall von Feuerball soll Gegner treffen, ist das so. Also dann findet die Kollision nur dann statt, wenn auch der Spieler auch wirklich den Gegner mit dem Finger getroffen hat.
Wenn die zuvorige Collision Detection quasi positiv ist, war.
Eigentlich ja... Also auf dieser elementaren Ebene ja ganz einfach, ne? Du durchläufst da so eine Schleife durch.
Ja, im Prinzip, das ist eigentlich total geil.
Er hat jetzt hier Dingens gefeuert, so steht denn da ein Gegner? Nö. Und dann trifft er den auch nicht. Und
ja, genau. Das ist eigentlich total cool.
Aber schwieriger stelle ich mir das dann zum Beispiel vor, diese andere Detection wäre ja dann, wenn du hier diesen Steinwurf da.
Also es gibt halt Zauber, die fliegen einfach über das Spielfeld und alles, was sie treffen unterwegs und anfällig gegen sie ist, machen ja platt.
Richtig.
So, das ist ja dann nur Rectangle-Rectangle.
Das ist Rectangle-Rectangle.
Genau, und zwar auch schön jeden Frame durchgehen, da fliegt noch ein Stein.
Musst du halt wirklich machen. Du musst in jedem Frame testen, was wird wo, was kollidiert wo, etc.
Jetzt habe ich schon eine ganz spezielle Pro-Frage.
Oh je.
Okay. Was ist denn, also so ein Stein, ne?
Ja.
Der fliegt ja, also... Kannst du dann mehrere Kollisionen mit dem Gegner haben, während der Stein über den Gegner, du machst ja 33 Mal pro Sekunde, schaust du dir ja an, also bewegst du den Stein ein bisschen und guckst, ob du eine Kollision gemacht hast, aber
richtig.
Wie verhinderst du denn, dass du da den Gegner, also dass du zweimal eine Kollision mit dem gleichen Gegner hast?
Ach so, okay, ja, das...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Genug beschrieben.
Vielleicht nochmal zur Verdeutlichung. Es gibt Gegner, der Stein getroffen, tot. Aber es gibt Gegner, da fliegt der Stein gegen und er soll halt nur ein, also der überlebt halt irgendwie x Steine, also mehr als einen auf jeden Fall. Und zwei Kollisionen würden ihn dann ja töten, wenn man nichts weiter macht. Aber es soll natürlich nur einmal, weil es ist ja nur ein Stein gewesen.
Genau.
Wie löst man das?
Genau. Also wie mache ich das, wenn ich halt quasi in dem einen Frame eigentlich eine Kollision habe und im zweiten Frame wieder eine Kollision habe, aber nur eine Kollision.
Das ist ganz einfach mit einem Fleck. Wurde der schon getroffen und dann ist gut.
Also wurde der schon von diesem Stein getroffen?
Richtig,
dann
genau.
Ah.
Im Prinzip genau das. Also beziehungsweise, ja, im Prinzip ist es das.
Okay.
Genau, ja, okay. Im Prinzip ist es das.
Auf diese ganzen Kollisions
oder sagen wir es mal so, der Stein weiß, wen er schon getroffen hat.
Also, du hast dann wahrscheinlich so einen Vektor, den du dann mit...
Es steht einfach im Objekt. Achso, ein Vektor, ja, richtig. Ja, genau.
Okay.
Genau. Also in dem Objekt Stein habe ich einen Vektor, da weiß, wen ich getroffen habe, weil ich habe das vorsorglich auch deswegen gemacht, damit ich später mit Kombos arbeiten kann.
Und so weiter. Genau. Spoiler-Alert, ja. Okay. Nee. Aber wie hast du dir das alles selber ausgedacht? Also diese fundamentalen Spielgeschichten wie diese Game Loop, wie... welche Arten von Kollisionserkennung gibt es? Wie löst man dieses Problem, was wir gerade hatten? Du hast eigentlich mehrere Kollisionen, aber du möchtest nur eine Kollision werten.
Ich würde sagen 50-50. Also diese grundlegenden Sachen wie Game Loop, wie Collision Detection und so weiter, das habe ich aus Büchern, auch aus denen, die ihr nachher den Research schreibt. Und den Rest, sowas wie das mit dem Speichern, wen habe ich getroffen, Flag, Vektor etc., das habe ich bin selber gemacht halt, also selber auf die Idee gekommen.
Ja, also ein bisschen Tüfteln ist dann immer dabei.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, und diese Konzepte wie Game Loop und Collision Detection sind ja irgendwie auch hinreichend beschrieben.
Ne? Ja, ja,
also
klar. Sehr,
aber also, ja, also gerade ja. Collision Detection gibt es ja außer massig. Point und Rectangle und Rectangle Direct ja noch tausend andere Varianten.
Andere, ne? Und sobald du dann in die 3D-Welt kommst, wird es noch komplexer. Ja.
Ja.
Genau, aber da gibt es auch, richtig mit Polygonen halt so, wenn du ganz genaue Collision Detection machen willst, weil du hast ja meistens so Bilder, das ist ja nicht nur irgendein Viereck oder so, sondern ist eine komplexe Figur mit zig Armen.
Die bewegen sich am besten noch.
Genau, und du willst halt wirklich nur, dass eine Collision Detection dann stattfindet, wenn ein Arm getroffen wird und nicht, wenn schon irgendwie die Ecke von dem Rectangle, und dann spannt man halt Polygone da drumrum und dann kommen natürlich komplexere Berechnungen ins Spiel. Ja.
Ja. Aber ich, ich meine, es gab ja schon mal alles in irgendwie Spielen, deswegen gibt es wahrscheinlich auch für alles schon Ansätze, wie man Dinge halt lösen kann. Und,
also es gibt auch in der Game-Entwicklung sehr viele Patterns, auf jeden Fall. Und ich habe auch vor, da die so Sachen wie Game Loop will ich jetzt auch bald mal in ein paar Blogartikel drüber raushauen, was ich da so gelernt habe, gemacht habe. Und
ich bin sehr drauf gespannt.
Ja, ich auch. Ich hoffe, ich finde bald die Zeit.
Ja, ja genau, also dann, was ja jetzt auch noch ein interessanter Punkt ist, sind diese Gesten, ne? Also es ist alles mit Gesten. Ich nehme an, iOS stellt nicht die Möglichkeit zur Verfügung, hier, es ist ein Dreieck gezeichnet worden, es ist ein Kreis gezeichnet worden, oder spätestens bei den etwas komplexeren Gesten für die höherwertigen Zauber wird es wahrscheinlich schwierig. Das musstest du selber bauen, oder wie weit hat dir da iOS die Arbeit abgenommen?
Ja, also es war tatsächlich so, dass das nicht gibt, und da war ich auch erschüttert. Ich dachte mir, ja, Gesten, ne, ist ja, gibt's ja auf jeden Fall. Sowas wie, habe ich jetzt einen Kreis gemacht oder ein Dreieck? Nein, ist nicht. Muss man selber machen, beziehungsweise es gibt auch Sachen im Netz.
Okay.
Also mit was ich angefangen habe letztes Jahr, das nennt sich GL Gesture Recognizer. Und zwar ist das so ein Open Source, ich nenne es mal Library, auf GitHub ist das zu finden. Und damit hatte ich angefangen. Das basiert auf, ich muss kurz mal Notizen gucken,
so.
Auf so einem JavaScript Unistroke Recognizer. Also das ist wohl in der JavaScript-Welt bekannter. Ich kann es auch noch nicht, keine Ahnung. Also ich habe halt auch ein bisschen recherchiert, was gibt's da? iOS, Objective-C, Gestenerkennung. Und dann bin ich halt irgendwann über dieses JavaScript-Geschichte gestolbert. Keine Ahnung, wie ich von Objective-C zu JavaScript gekommen bin, wie das halt immer so ist, wenn man sucht. Und darüber dann eben auf diese Objective-C-Implementierung namens GL Gesture Recognizer. Den habe ich als erstes verwendet und habe den eingebaut, und der war auch ganz okay, aber ich war dann nicht so zufrieden damit. Und den verwende ich auch mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte erst, wann war das? Dieses Wochenende habe ich gesehen, dass da wieder ein bisschen was passiert ist, und ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal angucken. Aber was ich jetzt mittlerweile verwende, ist so eine eigene Geschichte, also die habe ich nicht selbst, also ich habe sie zwar selbst gebaut, aber anhand von einem Prinzip, was ich auch aus einem Buch habe. Ich glaube, ich habe die auch hier in der Liste, die ich euch nachher gebe. Und zwar ist das Prinzip basiert auf der Schrifterkennung, und zwar, also ganz simpel.
Okay. Schrifterkennung.
Oder früher auf der Schrifterkennung, genau, richtig, irgendwie so war das. Also es ist im Prinzip ganz einfach, man hat eine Matrix aus 3x3 Feldern. Oder wie nennt man das? Ja, eine Tabelle?
Ja,
eine Matrix. 3x3 Feldern, genau. Und diesen Feldern gibt man dann Buchstaben, A, B, C, D, E, F, G, H, I zum Beispiel.
Ja.
Oder was anderes. Und dann machst du, also wenn du dann eine Geste machst, zum Beispiel ein Dreieck auf dem Screen, dann projizierst du dieses Dreieck auf dieses Feld.
Ja.
Und siehst dann, was für Buchstaben abgefahren wurden, wenn du jetzt zum Beispiel Buchstaben nimmst,
also,
kannst du was anderes nehmen.
Also die 3x3 ist die einfache Variante, man kann auch viel mehr nehmen,
genau,
wie viel Auflösung das erhöht man dann hat. Die Auflösung, ja, ne?
Genau,
und man
genau,
wischt quasi genau. Da durch, und die du triffst in der richtigen Reihenfolge, also du kriegst ja dann im Prinzip eine Zeichenkette raus, ne? Also wenn du dann,
Bingo,
dann durch,
ganz genau, richtig. Und geil. Du musst halt im Prinzip die Geste halt aber auch vorher aufnehmen halt im Prinzip.
Also im Prinzip ist das ja dann so eine, ja, also so eine Quantisierung. Nee, wie nennt man das? Also du
ein Sampling.
Ja, genau.
Ja, genau, ein Sampling.
Genau,
das ist richtig.
Genau,
Bingo.
Du gehst,
genau.
Du nimmst halt deine hohe Auflösung auf eine etwas einfachere Auflösung. Also du reduzierst sozusagen ja die Auflösung von deiner Geste.
Ja, aber, richtig, und genau.
Wählst das halt dann so, dass das aber, also dass es halt genau genug ist, aber dass halt die Repräsentation einfacher wird. Ne? Weil das ist ja das eigentliche Problem, dass wenn du zu hoch auflöst, genau, und du wackelst dann mit dem Finger und dann weißt du, also wie glättet man das und so, und das braucht man ja alles ja gar nicht.
Genau, genau, im Prinzip genau das, richtig. Und dann musst du das einfach mit den aufgenommenen Streichenketten vergleichen und das war's im Prinzip. Wenn du eine komplexere Geste hast, kommt es natürlich aber auch vor, oder fast immer kommt es vor, dass du halt mehrere Zeichenketten hast, die dieselbe Geste bedeuten sollen.
Ja,
und dieser Geschichte, die ist, das ist jetzt im Prinzip die, die momentan implementiert ist und mit der bin ich auch ganz zufrieden, aber die ist auch noch nicht perfekt. Ja,
das heißt, du hast, also du hast das Prinzip irgendwo gelesen und hast das implementiert?
Ja, ja, genau. Das war in irgendeinem Buch. Ja.
Okay, okay. Richtig. Und wie in, was kriegt man denn dann von iOS selber? Also was?
Ach, richtig. Also ein bisschen was kriegt man von iOS mitgeliefert und zwar so ein ja, es ist im Prinzip nur der Anfang zur Geste, also so ein Gesture Recognition Framework im Prinzip.
Wo, also der weiß, dass du mit dem Finger anfängst zu fahren und nicht nur irgendwo getippt hast,
oder? Richtig, was? Genau, genau. Dadurch weiß er, jetzt ist eine Geste passiert und dann sag ich, dann so, also dann komme ich ins Spiel. Also iOS sagt mir, jetzt ist eine Geste passiert und dann bin ich dran. Und
dann fängst du an zu lauschen.
Genau, gib mir die Koordinaten. Also es kommt darauf an, wie man es macht. Man kann die Geste schon anfangen zu erkennen, während der Benutzer den Finger bewegt. Oder in meinem Fall, ich überprüfe die Geste erst, wenn der Finger weg ist vom
Display. Also iOS sagt, hier, Geste passiert?
Oder Geste passiert, so, hier hast du ein Array mit den Koordinaten. Dann
kriegst du einen Pfad zurück. Ah,
genau, okay. Ja, dann projiziere ich diese Koordinaten auf diese Matrix, ich nenne es mal Matrix drauf und dann vergleiche ich das mit den Samples, die ich vorher angelegt habe und mit dem es übereinstimmt, ist dann die Geste. Wenn es nicht übereinstimmt, ist die
und
Geste.
Und auch das nicht passiert natürlich alles in dieser Game Loop.
In einer 1/33 Sekunde
alles.
Das Mapping gemacht und geguckt, worauf das passt. Ja.
Absolut alles, was passiert.
Ich meine, theoretisch kann man da ja auch durchaus, also du hast jetzt eindeutige Zeichenketten, die du mappst im Moment, ne? Oder wie sagtest du das?
Ja, genau.
Aber man, theoretisch könnte man ja auch, also durchaus ein bisschen Unschärfe ja einbauen, ne? Also wenn du da so einen Zacken irgendwie drin hast oder so, dann dass du...
Dass also, es dann nicht erkannt wird, oder?
Ja, ja, nee, also dass es dann halt, dass es halt dann trotzdem erkennt. Ne? Also,
ach so, ja. Dass du sagst,
okay, wenn ich halt in einem einen Kasten um Radius bin, um das, was ich eigentlich erkennen möchte, dann ist das immer noch okay.
Ja, ja, also eine gewisse Toleranz meinst du.
Hast du eine gewisse Toleranz?
Also, ja, die Toleranz erreichst du in dieser Implementierung halt nur, wenn du dafür dann einen neuen, also je mehr Samples du halt hast, desto größer ist die Toleranz, sagen wir mal so. Aber desto größer ist auch die Gefahr, dass es sich mit anderen überschneidet.
Ja, okay, vor allem, wenn man komplexere Gesten da drin hat, ja.
Ja, genau, richtig. Und das ist halt etwas, was aktuell auch selten, Gott sei Dank, aber auch vorkommt. Also es kommen immer wieder Leute zu mir, auch du, Basti, die sagen, ey, nee, ich habe jetzt hier ein Dreieck gemacht, aber da kommt die Blitzgeste, was soll das?
Ja, ja, okay.
Oder Eisgeste in deinem Fall, glaube ich.
Da muss man nochmal ran.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gesehen, dass bei diesem GL Gesture Recognizer sich ein bisschen was getan hat und ich könnte mir vorstellen, so eine Kombination aus beiden zu bauen, vielleicht. Oder nochmal gucken, vielleicht gibt es mittlerweile aber auch was Neues, weil wie gesagt, ich hatte das vor einem Jahr und vor einem halben Jahr recherchiert. Da kann ja auch wieder einiges passiert sein.
Krasse Scheiße, sag ich mal. Das ist schon
viel. Meine,
also, ne, umsetzen, also wenn man es ganz runterstrippt, ne, ist es halt eigentlich, ne, also jetzt nicht falsch verstehen, ein todeinfaches Spiel, ne?
Ja.
Und trotz ist allem so, sind da tausend Sachen drin, irgendwie, ne? Irgendwie, die Sprites müssen bewegt werden, alles in der 33. Sekunde, dann müssen Gesten erkennen,
Collision
Detection, es darf nichts ruckeln.
Sound muss stimmen.
Sound muss stimmen, gutes Stichwort, was ist mit dem Sound? Wie spielst du den ab? Also, Musik kann ich mir vorstellen, okay, die lässt einfach irgendwo laufen im Hintergrund, ist das dann getimed von der Game Loop oder kannst du einfach iOS sagen, ich spiel mal die Musik?
Ja, im Prinzip beides, also es ist in der Game Loop drin.
Die Musik.
Also ich sag halt in der Game Loop, sag ich, spiele jetzt den Sound. Und das macht dann iOS für mich.
Also den Sound oder die Musik?
Bei der Musik genauso. Im Prinzip dasselbe. Die Lauf, also die Start, wie war denn das mit der Musik? Die starte ich beim Initialisieren der Game Loop, starte ich die und die läuft dann.
Ah, okay.
Ah, nee, das macht iOS scheinbar
für mich. Sound und Musik ist im Grunde identisch jetzt in deinem Fall. Das eine, das läuft einfach
vom
ewig.
Prinzip, wie es läuft, ja, ist es identisch. Ja.
Ah, okay.
Also es sind zwei verschiedene Bibliotheken, die ich verwende, aber das Prinzip, wie ich sie laufen lasse, ist identisch.
Ja. Genau. Ah, okay. Interessant. Also da musst du dich jetzt, das war jetzt kein großer Act, ja?
Das war gar kein Problem. Oh, also Sound und Musik hatte ich ziemlich schnell eingebunden. Cool, also okay. als ich die dann hatte, das war echt cool.
Aber es sind ja trotzdem eine Menge Problembereiche, die du da bearbeitet hast, ganz abgesehen von dem eigentlichen Gameplay, ja, was ja dann nochmal oben drauf, wie Balancing und wie lange und wie viele und Gegner und hast nicht gesehen. Wie sah denn da so dein Entwicklungsprozess, sage ich jetzt mal, grob aus? Also du hast ja irgendwann einen Stand gehabt, wo man tatsächlich in Anführungsstrichen schon spielen konnte.
Ach so, ja.
Ich erinnere mich dunkel an so die ersten Versionen. Also ich meine, nur als du so einen Punkt hattest, wo du wirklich spielen konntest, so, wie ging es dann halt weiter? Also
wann war der Punkt? Ne? Also wie weit war das Spiel fortgeschritten? Als du gesagt hast, okay, jetzt kann man es mal rausgeben, damit Leute testen können.
Ja, also.
Und wie geht das überhaupt? Und genau.
Ja. Fragen über Fragen.
Fragen über Fragen.
Also ihr meint, ab wann es ein Spiel war oder wie man.
Du hast ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast ja 1000 Baustellen und du hast angefangen zu schauen, okay, ich muss jetzt irgendwie Sprites bewegen. Dann hast du wahrscheinlich irgendwas gebaut, um dann so ein Sprite zu
richtig,
bewegen.
Richtig, genau. Damit habe ich im Prinzip angefangen.
Aber du hast ja wahrscheinlich irgendwann so einen Punkt gehabt, wo du tatsächlich nicht nur die Gegner bewegen konntest, sondern dass du dann auch auf die Gegner ballern konntest und die Gegner dann geschoben
sind.
Genau,
das war dann, nachdem ich das mit den Gesten gemacht hatte im Prinzip. Also ich hatte angefangen, dass sich erstmal was bewegt.
Ja.
Ich wollte erstmal, dass sich etwas bewegt und dafür habe ich OpenGL gebraucht. Da habe ich erstmal lange OpenGL gemacht, wie gesagt.
Ja, ja.
Genau, und dann dadurch bin ich dann zu der Sprites-Abstraktion gekommen, mit denen ich dann die Sprites bewegen konnte. Und ab da hat es sich auf jeden Fall schon wie ein Spiel angefühlt. Okay. Es hat sich was bewegt, es war kein statisches Bild mehr.
Okay.
Und dann der nächste Schritt war dann die Gestengeschichte, habe ich mir dann angeguckt.
Okay, dann hattest du so alles vertikal einmal so im Prinzip durch, was man braucht.
Irgendwie ja, Dinge ach so, bewegen, meinst du Gesten das? Ja, machen, im Prinzip, genau. Ja,
Sachen abfeuern, Kollisionen erkennen und sowas.
Genau. Also mein erster Ansatz war, ich will was sehen. Dann war es statisches Bild im Prinzip.
Ja.
Dann wollte ich, dass sich was bewegt.
Okay.
Und dann wollte ich interagieren. Genau, war die und Reihenfolge.
Was der Dirk ja meinte, dann ging es ja dann irgendwann raus an irgendwie Tester. Wie geht das? Also wie setzt man da...
Da gibt es mittlerweile einige coole Sachen. Also es gibt Hockey-App zum Beispiel, aber was ich jetzt benutzt habe, war Testflight. Damit kann man halt die binäre App, die man baut, kann man halt da über dieses Testflight an Tester verteilen halt.
So ein Service
und so ein Service ist Library das im Prinzip. Kostenloser Service sogar, ja genau.
Ah, okay.
Testflightapp.com. Und mit dem bin ich ganz zufrieden. Die sind okay, das Coole ist halt, die kosten nichts. Und das war so der Hauptgrund, warum ich mich erstmal dafür entschieden hatte. Und damit geht das eigentlich ganz
gut. Das heißt, du hast dann regelmäßig mehr oder weniger Updates rausgehauen.
Richtig, genau. An eine Handvoll Tester. Ich glaube, so 10, 15 Leute waren das mit euch beiden.
Ja, gut. Ja,
die Größe und ist immer mal wieder so ein Beta-Release oder Alpha-Release halt rausgehauen. Ihr habt das getestet. Und
kaputt gemacht. Kaputt gespielt.
Die interessantesten Bugs gefunden.
Ja, genau. Okay. Wie das halt so ist, ne?
Genau.
Und das heißt also so iterativ dann sozusagen.
Ja.
Okay, dann kam mal wieder ein Gegner dazu, dann noch ein Zauber dazu.
Ja.
Dann kam Sounds dazu.
Genau.
Und so ganz am Ende dann so Dinge, so unleidliche Dinge wie Startbildschirm, Game Over Screen.
Ja, das ganz am Schluss und das hat auch am allerwenigsten Spaß gemacht.
Ja, aber das ist halt ähnlich wie die Musik.
Genau.
Ne? Wenn da auf einmal so ein Startbildschirm drin ist, dann ist das einfach auch geil. Das ist ja
und
schon
auch Game Over.
Kann man
schon kaufen.
Also
der Game Over Screen nur mal ganz lange so ein weißer Screen.
Und das war total unbefriedigend für alle. Nee, also auch Menü, Game Over Screen, Settings mit Musik an, aus etc. Auch das gehört dazu. Das macht das Spiel richtig rund. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also die letzten 10%, die wirklich das beinhalten, Menü etc. bauen, die haben unglaublich viel Zeit gebraucht.
Auch. Und da gab es ja dann auch nochmal, ich erinnere mich ja, so ein paar Fallstricke, gerade was so Musik angeht, mit irgendwie, ich habe Kopfhörer an, höre einen Podcast, starte das Spiel dann ist denn der Podcast aus oder die Musik aus, die ich höre, dafür das Spiel oder Ringer und hin und her.
Ja, ich war auch naiv und dachte, dass mir halt da das meiste auch irgendwie iOS abnimmt. Das tut's aber auch nicht und da muss ich auch leider gestehen, das ist auch noch nicht perfekt, aber ich sitze mit Hochdruck dran, dass das cool ist. Aber solche Fallstricke auch ohne Ende.
Okay. Ja. Also tatsächlich so denkt man, ja gut, jetzt spiele ich ja Musik, aber da fällt man dann auch noch den einen oder anderen Topf, wo es einen überrascht.
Auf jeden Fall, also auch da im Prinzip so gut wie überall.
Okay, und dann Also, so aus meiner Erfahrung, dann war es ja, also das Spiel war ja dann irgendwann, war es so, es gab alle Zauber, alle 8, und es gab alle Gegner.
Ja, genau, richtig.
Das alle 8 Zauber war relativ, ja, irgendwann und war das halt fertig. Dann
das war vor Monaten also, gefühlt.
Ja,
dieser Zustand. Ganz
vor Monaten, aber das Wort dann fertig ist sowieso falsch. Aber, ja, genau.
Aber ne, irgendwann gab es halt irgendwie alle Zauber, ja, alle Gegner, man konnte die alle abschießen,
ja,
Punkte wurden gezählt.
Richtig.
Man konnte sterben, man konnte wieder anfangen.
Und es gibt einen Highscore.
Genau, so Highscore ist ja Game Center. Ne?
Game Center, richtig. Das ist cool, das war total schnell
implementiert. Dann gab es, irgendwann hast du dich dann herabgelassen, Menü, Startbildschirm, ja, und Game Overscreen zu machen.
Und so lässige Sachen wie so ein Game, also App-Icon. Und
genau, sowas dann. So, und dann, aber dann ist er ne, eben immer noch nicht fertig gewesen und den Store einzustellen war dann ja nochmal eine Überwindung ja irgendwie. Und der Basti hat es ja eben schon gesagt, das Balancing, ne? Wie war das so? Wie macht man das?
Ja, Balancing ist ein sehr schweres Thema auch. Also das war auch von Anfang bis Ende, also von ab dem Zeitpunkt, ab dem man spielen konnte und abschießen konnte, ein Thema bis heute immer noch.
Ja.
Also es ist auch ein iterativer Prozess, auf jeden Fall ein cooles Balancing zu finden.
Aber es war so begleitend,
und
oder?
Auch also explorativ und begleitet die ganze Zeit im Prinzip, ja, richtig. Also ich habe immer mal wieder dran geschraubt, ihr habt immer mal wieder gesagt, beziehungsweise Tester haben immer wieder gesagt, das ist cool, jetzt ist besser, jetzt ist schlechter. Mhm. Wann sollen Mana Tränke droppen, wie viele Mana-Tränke sollen droppen, wann sollen Power-Trank droppen, wie viele sollen droppen, jetzt droppen zu viel, dann droppen zu wenig, also
ja.
Das ist ja sehr, sehr kompliziert, also nee, nicht kompliziert, sondern sehr
aufwendig
einfach, ja.
Ja, und genau, auch so eine Gratwanderung, ne? Dann ist man ja wieder zu viel, dann ist ja es irgendwie am Anfang viel zu leicht und am Ende auch.
Richtig.
Und dann, wie will man überhaupt, wo sollen dann die Highscores nachher liegen ungefähr?
Ja.
Ja, das war auf jeden Fall eine spannende Phase so zu beobachten.
Auf jeden Fall, und ich habe auch die Befürchtung, dass der gemeine Casual-Gamer von heute das Spiel zu schwer finden wird.
Alter Pro-Gamer hier, der zu schwer.
Es fiel mir unglaublich schwer, das Spiel leichter zu machen. Ich weiß auch nicht, warum. Das,
aber deswegen, mein Review ist ja immer noch nicht erschienen, aber der Titel des Reviews ist nämlich Die Hard Casual Game.
Ja, klasse. Das muss unbedingt rauskommen. Das ist ja der zweite Versuch schon, ne?
Der zweite Versuch.
Wie
ich auch immer sage, okay.
Was, was mich ja noch interessieren würde, ist, also man ist ja jetzt draußen, Verkauf ist jetzt angelaufen, am Freitag war ja der
Freitag große
nachts
Release.
Morgens war genau ja der Release, also dass es dann online geschaltet worden
richtig
ist.
20.09.13, was übrigens in der Summe 42 ergibt.
Das ist aber keine Absicht, oder?
Das war
selbstverständlich
geil. Wollte ich nur nochmal erwähnen.
Ja, sehr gut. Okay, das heißt also jetzt Füße hochlegen und bevor wir darauf kommen, wollte ich eigentlich wissen, was würdest du denn anders machen? Oder anders, wie lange, du hast es ja genau getrackt, ich weiß es ja, wie lange hast du gebraucht?
Das kann ich dir genau sagen, das habe ich nämlich vorhin noch geguckt.
Achtung.
Und zwar für die gesamte Entwicklungszeit, also inklusive Pixel-Art-Tutorials, inklusive Objective-C-Lernen,
Recherchen und
alles drum und dran, ja, komplett für das Spiel bis heute, ich habe eben vorhin noch geguckt, 710 Stunden und 42 Minuten.
Das ist geil, dass du so genau getrackt hast. Das heißt also knapp 4,5 Monate.
Ja, also wenn man mit einem
Vollzeit,
wenn man Vollzeit rechnet mit einem, was weiß ich,
8 Stunden,
ja, dann
eigentlich nicht zu viel, aber
4,5 Monate, die wirklich rein Vollzeit da reingehen.
Genau, das ist natürlich schon, also so mit Einarbeitungszeit und alles drumherum ist das schon ganz cool.
Also ich habe jetzt auch noch mit einem gequatscht, mit einem Kollegen, der iOS macht, und der hat es ja auch so ein bisschen mitbekommen bei zwischendurch mal immer wieder, der hat dann auch gefragt, was mit dem Spiel ist, aber es steht kurz davor, und habe ihm auch erzählt, dass er irgendwie gut 4 Monate, das war so der letzte Stand, den ich hatte, und er meinte, ja, das ist Respekt.
Das ist gut. Vor allem, wenn man ja bedenkt, dass du ja, wie du anfangs sagtest, du hast es ja nicht Vollzeit gemacht, weil irgendwo muss man ja die Miete bezahlen und heißt also, du hast es auch nochmal, du hast es also über ein Jahr ja gestreckt.
Es war über ein Jahr gestreckt, genau. Also sogar
etwas länger,
April letztes Jahr, aber ich muss halt auch dazu sagen, also ich hatte letztes Jahr es war nämlich nur so, dass ich im April und Mai letztes Jahr dran gearbeitet habe. Dann habe ich ja gar nichts mehr dran gemacht.
Ja, ja.
Dann hatte ich ja diese andere Idee. Und dann im Januar, Februar Vollzeit dran gearbeitet habe. Und im März gar nichts.
Aber es ist,
und ab April
aber wieder Teilzeit. Es hätte ja sein können, dass du, sag ich mal, jetzt nur 3,5 Monate gebraucht hättest, wenn du einfach komplett von vorne bis hinten
nur daran gearbeitet. Das kann durchaus sein. Also ist sehr schwer auf jeden Fall, wenn man Teilzeit dran arbeitet. Ja.
Aber die eigentliche Frage, worauf ich vorhin hinaus wollte, ist, was würdest du denn anders machen? Also ich meine, du hast natürlich jetzt eine Menge gelernt irgendwie vom, wie man Dinge irgendwie löst. Du hast wahrscheinlich ja auch für bestimmte Teile mehrere Iterationen gehabt, wo du Sachen wieder weggeworfen hast und neu gebaut hast oder so. Aber würdest du denn, also würdest du von deinem Herangehen irgendwas anders machen, wenn du das jetzt, wenn du jetzt quasi heute anfängst, geil, ich mache hier Super Spellboy?
Also mit dem Wissen, was ich jetzt schon habe, oder?
Ja, ja, genau. Was würdest du jetzt in der Retrospektive anders machen?
Anders gefeilt. Was würdest du einem jetzt empfehlen, der jetzt einsteigt?
Mhm, ja,
der
ja,
sagt, Björn, ich will ein iOS-Game machen, was muss ich machen? Da geht es also um Gesten und so.
Ich würde demjenigen auf jeden Fall stark empfehlen, dass er sich SpriteKit ans Herz legen soll, als sich angucken soll und damit arbeiten soll, weil SpriteKit finde ich total klasse. Weil das nimmt sehr viel von dem, was ich selbst gebaut habe, ab. Und zwar auf eine sehr coole Art und Weise.
Also SpriteKit ganz kurz, das gibt es jetzt ab iOS 7, ja?
Richtig.
Und das Ganze, du hast ja zwischendurch immer das Wort Sprite genannt, das ist im Grunde diese einzelnen, die auf diesen Rechtecken, die aufgespannten Grafiken, das sind die Sprites und ja, damit zu arbeiten. Also wenn man so ein Spiel machen möchte, wie du es gemacht hast, so ein 2D-Spiel,
richtig,
ist SpriteKit halt the way to go.
Aber meiner Meinung nach auf jeden Fall. Okay. Also wenn du für iOS entwickeln willst, und das ist ja auch total cool an SpriteKit, du kannst es auch direkt auf iOS entwickeln, X. Kannst du auch auf OS X raushauen.
Richtig, also das heißt, genau. Also das nimmt dir dann diesen OpenGL-Teil ab, den
alles
du mal selber gemacht hast? Komplett. Auch diese also Collision und so ein Kram? Ist das da
auch drin? Das ist auch mit drin, richtig. Also das ist, da gibt es im Prinzip die Game Loop schon, die ist implementiert. Es gibt Physik, ist da mit drin.
Also es ist ja im Prinzip ein ganzes Framework, ja, wo du dich quasi reinhängst.
Genau, was nur für 2D-Spieleentwicklung gemacht ist. Okay. Und das merkst du auch und das ist total klasse. Das
hätte dir dann vermutlich ein paar Wochen Arbeit erspart.
Ja, ja, also sehr viel Arbeit auf jeden Fall. Und ja. Also ich habe noch nichts damit gebaut. Das nächste Spiel, das so kommt, will ich auf jeden Fall damit
laut bauen. Laut hier advertisten Featuren ist es halt.
Ja.
Das ist halt cool. Okay.
Also ich habe viel gelesen und mich viel damit beschäftigt in letzter Zeit. Wie gesagt, noch nichts gebaut, aber halt gelesen und das klingt alles sehr klasse, was sie machen. Eben, da kannst du auch komplexere physikalische Sachen sind da schon mit drin.
Ja, irgendwelche Gravity-Demos habe
genau,
ich ja schon gesehen.
Genau, so Sachen
so Scherze,
wie
ja.
Ja, genau, so Sachen wie Gravity. Genau.
Partikelgeneratoren sind ja irgendwie auch dabei. Ne?
Ja, genau.
Und so und solch. Partikel-Generatoren.
Also Partikel-Engine mit genau. Auch so Kollisions.
Und kannst du direkt in Xcode, kannst du direkt deine Partikel zusammenklicken, siehst die schon animiert, wie die da rumfliegen und kannst du dann codemäßig bei dir einbauen.
Cool.
Ist total klasse. Das gleiche für Physik und
bin ich aber
so
auf den
weiter.
Nächsten, auf den nächsten Hit von Björn gespannt, wo das dann eingebaut ist.
Animationen, alles, was ich selber machen muss, ist damit drin.
So, viel okay. Wichtiger. Bleibst du jetzt bei dem Stil? Bei 2D-Pixel? Ist das so dein...
Solange
ich... Oder hast du schon eine Idee für das nächste?
Ideen habe ich ohne Ende und die würden auch alle 2D-Pixel-mäßig wunderbar passen, auf jeden Fall. Aber ich sag's mal so, mein Traum ist es wirklich nur damit, Geld zu verdienen, wie eingangs erwähnt, und halt auch so viel, dass ich vielleicht auch ein bisschen expandieren kann und mir vielleicht auch einen Grafiker leisten kann oder Illustrator und so weiter. Und dann würde ich auch andere Spiele machen. Aber solange ich das nicht kann, würde ich
erstmal dabei,
bei dem bleiben, was ich selber machen kann.
Ja, okay. Ja.
Und bei Spielen, die halt auch überschaubar sind.
Ja.
Genau.
Klar,
und cool. Dafür ist iOS prädestiniert, meiner Meinung
nach. Aber du würdest dann auf jeden Fall SpriteKit für dein nächstes.
Hundertprozentig, ja. Also, wenn ich nicht gerade irgendeine. Also, das, was ich bisher gebaut habe, kann ich auch wunderbar verwenden für was anderes, aber eigentlich, nee. Also, eigentlich, das nächste wird SpriteKit sein, ja.
Und wir haben ja heute, was hast du gesagt, irgendwie 200 Millionen Installationen schon von
iOS 7. 7. Ja, ja, die haben. Die Adoptionsrate ist irgendwie über doppelt so schnell wie beim letzten Mal.
Genau, weil ein Argument könnte ja sein, ich will SpriteKit nicht verwenden, weil das erst ab iOS 7 geht, aber das...
Aber also ich glaube, gerade bei Spielen, also das ist halt total abgefahren. Also es dauert halt nicht mal so eine Woche, bis du halt eigentlich alle abgedatet haben.
Scheinbar, ja. Also es
und,
ist wirklich krass.
Ob sich das dann lohnt für diese verbleibenden paar Prozent, dann so ein, also diese riesen Vorteile, also ich habe auch, also nicht nur in Richtung SpriteKit, also auch sonst, iOS-Entwicklung soll ja wahnsinnig viel geiler geworden sein. Hat ja doch, glaube ich, der
Matthäus hat das auch erzählt.
Matthias hat das erzählt und
Staff hat es auch,
auch erzählt. Und da dann, das ist einfach so eine Kosten-Nutzen-Abschätzung. Ne? Also macht man diesen Support auch mit langsameren Geräten. Du musst natürlich auch viel mehr Geräte irgendwie vorhalten, musst das irgendwie testen auf den Geräten, dann beschwert sich irgendjemand irgendwas langsam. Und also da dann zu sagen, okay, dann scheiß auf diese 5%, die nicht up-to-date sind und du machst ja quasi viel weniger Arbeit damit. Das ist natürlich,
also ich kann
ist natürlich ein Riesenluxus auf dem auf iOS, glaube ich, auch.
Ja,
ne?
Ja, das glaube ich auch.
Also jeder, der jetzt sagt, ich möchte ein iOS 2D-Spiel machen, macht SpriteKit und alles unter iOS 7.
Ich glaube, also die meisten iOS-Entwickler, die ich kenne, die sagen, wenn du jetzt eine App machst für iOS, dann machst du die bitte für iOS 7, ja, weil das ist totaler Schwachsinn, das noch für irgendwas anderes anzufangen oder für Cross-
aber auch allein deswegen, weil mit SpriteKit es macht halt auch Spaß, du kannst dich wirklich auf das Spiel konzentrieren, auf die Spielentwicklung und deswegen ist es mir das wert, dann auf iOS 5, 6 etc. zu verzichten.
Gerade bei iOS 7 ist es ja jetzt sowieso ein krasser Sprung.
Das ist einfach ein Schnitt auch.
Das macht sowieso, deswegen wird sowieso jetzt
begünstigt. Auch bestehende, also es gibt ja kaum, also ich habe so viele Apps, die einfach eine komplett neue Version rausgebracht haben und die alte gar nicht mehr unterstützen.
Ja.
Also die einfach.
Ich glaube, in dem Fall macht das
die einfach, die vorher bis iOS 5 runter irgendwie alles supported haben und dann mit dem Update ja iOS 7 plus nach Millisintflut, weil die haben halt gesagt, das wäre halt so ein Wahnsinnsaufwand gewesen. Und es hätte halt einfach auch die komplette zukünftige Entwicklung halt so dermaßen behindert, wenn man da jetzt anfängt, irgendwie Weichen einzubauen, dass das halt und dass das unter iOS kleiner 7 und iOS 7 funktioniert und alle dann gesagt, wir machen entweder eine neue App oder sogar, also eigentlich haben fast alle mal eine neue App gebaut.
Ja.
Und
also jetzt im Fall von meinem Spiel war das mit den Weichen sogar sehr überschaubar, also ich musste ganz wenig einbauen, aber halt das Testen ist auf jeden Fall, war auf jeden Fall etwas aufwendiger. Ja.
Wie hast du das mit dem Preis gemacht?
Das war auch nicht so einfach.
Weil ich meine, das ist ja, glaube ich, da beschäftigen wir uns vielleicht nicht so sonderlich gerne mit, aber irgendwo möchte man ja da auch was dafür haben, so und was heißt möchte haben, also es ist ja angemessen durchaus auch, dass man, dass du da was für bekommst, weil das echt geil ist.
Mhm. Ja, und auch viel Arbeit drin
steht. Aber natürlich, genau, viel Arbeit natürlich drin und sagst halt, okay, du möchtest das halt wirklich als, also siehst das halt, möchtest halt da ein Produkt draus machen, beziehungsweise einen. Ja, ne, also du möchtest halt einfach deine Brötchen damit verdienen so.
Richtig,
und das ist halt kein reines Spaßprojekt, macht wahrscheinlich auch Spaß, aber es ist halt nicht dein, also Ziel war ja mit Game-Entwicklung, mit eigenen Spielen halt Geld verdienen. Aber wie nähert man sich diesem Thema?
Also, wie
macht man das?
Also annähern ist das richtige Wort, also das war auch Schritt für Schritt. Wovor ich halt ein bisschen Angst hatte, ist, man sieht ja immer wieder, wenn man die Bewertungen, also ich mache das, ich lese mir halt die Bewertungen durch von Spielen und so weiter und da sind halt manchmal so vernichtende Sachen drin, wie, also was ich vor kurzem gelesen habe, war irgendwas mit geldgeiler Entwickler, weil dieses Spiel sollte halt, ich glaube, es war jetzt ein bisschen teurer wie meines, 4 Euro irgendwas Kategorie, ich weiß nicht mehr, was es genau ist, aber halt solche Sachen, ne? Mhm. Oder wieso ist das so teuer und
so wahrscheinlich die sich dann am ersten Tag die Collector's Edition von GTA 5 geholt
haben. Ja,
so
genau, richtig, Dollar. Wahrscheinlich, eben. Also es ist ganz komisch, also Preise für Apps und Spiele im App Store, das ist irgendwie...
Weil das ist ein schwieriges Thema.
Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil es steckt so unglaublich viel Arbeit drin. Ich meine, es ist ja, heutzutage heißt es App, aber im Prinzip ist es ja auch eine Software, eine komplexe Software, wofür man früher 1000 von Euro bezahlt hat. Also jetzt nicht im Fall von Spielen, aber ne. Und ja, das war ein schwieriger Weg dahin. Ich habe immer viel mit euch gesprochen, mit Leuten gesprochen, die auch schon ein bisschen Erfahrung haben, die auch schon Apps veröffentlicht haben oder die in der Branche arbeiten. Und ursprünglich wollte ich diese 89 Cent Geschichte machen, nicht Euro.
Vollpreis Boxtitel.
Ja, genau. Und beziehungsweise 99 US Cent im US Store. Und davon wurde ich aber von fast allen oder von allen abgeraten, dass ich das nicht machen soll. Und dass ich entweder die zweite, das wäre dann 1 Euro.
Ja, da gibt es ja so diese Tiers, ne?
Das genau, ist
ja
keine, Tiers nennt sich das, genau.
Das ist ja kein gradueller Anstieg, den du da hast,
sondern
das sind ja so feste Schritte,
die so feste Schritte, sogenannte Tiers, genau, Tier 1 ist 89 Cent, Euro Cent, Tier 2 1 Euro irgendwas, 69 oder 79, glaube ich, mittlerweile sogar.
Also das ist ja so diese eine Dimension, ne? Welchem Tier fängt man da an? Mhm. Aber dann gibt es ja noch so diese anderen Sachen. Es gibt ja dann noch irgendwelche In-App-Purchases und Free-to-Play, Freemium und
die Advertisement und so. Richtig. Oder da hast du dich komplett gegen entschieden?
Habe ich mich gegen entschieden. Also ich war dafür kein Advertising und momentan auch kein In-App und dafür so, also In-App-Purchase und dafür einfach einen Preis und dafür kriegt man das Spiel und dann kann man zocken. Ja. Klassisches Schema halt.
Ich finde das, find das halt ganz, das ist total interessant irgendwie, weil es gibt halt haufenweise Spiele, die halt irgendwie für den untersten Preis die halt weggehen, die halt entweder halt schon derart pervers erfolgreich sind, dass das, dass sie damit sich auch dumm und dämlich verdienen. Also wenn du dir so Doodle Jump oder sowas anguckst, was dafür 79
Letterpress oder sowas.
Da gibt es halt tonnenweise Zeug. Das allermeiste ist halt, also zumindest wenn ich so durch diese Game-Kategorie durchgehe, halt Müll. Also das ist halt, da sind so viele Sachen dabei, die Apps irgendwie alles, entweder free oder in dem untersten Tier sind, die halt irgendwie, die haben ein paar Bewertungen, sind halt schon Monate da drin und die Screenshots sehen halt aus wie sonst irgendwas, so Massen, am Grabbeltisch irgendwie
So Sachen
hingerotzt. Und dann gibt's natürlich, dann gibt's halt diese auf dem anderen Ende der Spektrum sind dann solche Sachen, keine Ahnung, wie XCOM oder irgendwelche anderen Full-Price-iOS-Spiele,
keine Ahnung, wie man das halt nennt.
Also das sind irgendwelche Titel, die dann, keine Ahnung, das ist halt 15 bis 20 Euro darum rum, da gibt es halt nicht so ganz so viele von.
Ja, das ist aber, das ist ja noch okay. Viel problematischer finde ich die Sachen, die EA für $5 in den Store drückt.
Genau, aber $5 ist halt eigentlich, also wenn du dir halt mal sehr erfolgreiche deutsche Sachen anguckst, wie von den Coding Monkeys zum Beispiel, liegen immer in dem $5-Bereich. Also Carcassonne kostet 5, ich glaube Carcassonne kostet sogar 6 oder 7. Also irgendwo da, ich habe diese Tiers leider gar
Übrigens
nicht richtig
im Kopf. Übrigens ein super Spiel.
Das ist ein geiles Spiel, super geiles
Spiel. Lost Cities hat, was hat das
gekostet? Lost Cities haben auch um den 5. Also ich kann ja gerne mal kurz gucken, aber die haben halt sowieso schon gar nicht in diesem ganz untersten
Tier
das ist auch, angefangen. Und ich meine, dass die, wir haben jetzt hier Lost Cities, Lost Cities kostet 3,59. Wie kam ich
auch denn da? Auch ein geiles Spiel.
Ja, auf jeden Fall.
Schreib mal den Carcassonne.
Nee. Mit C.
Ja, das ist aber, glaube ich, auch.
Carcassonne oder sowas.
Das ist auf jeden Fall eins der
Ich meine, Carcassonne wäre etwas teurer gewesen. Wie schreibt man diesen Scheiß denn? Das aktuelle Spiel, was sie da haben hier.
Zicke-Zacke-Hühnerkacke,
genau. Das ist halt, meine ich, auch irgendwie so diese 5-Euro-Bereich. Und ich meine, das sind halt. Carcassonne kostet 9 Euro. Ist halt Universal mit iPad und hast nicht gesehen.
Ah.
Ist ja Super Spellboy auch. Super Spellboy ist nicht 9 Euro, nein, aber Carcassonne waren 9 Euro.
Aber,
also es sind halt alle.
Universal App ist es aber.
Ja, genau. Die sind halt alle nicht im Ansatz irgendwo da. Genau, und zicke, zack, in der Kacke, das Chicken Cha-Cha-Cha. Haben die das umbenannt?
Nein, das ist einfach der englische Titel.
Ach so, okay, das ist der englische Titel. Sind halt, also das, der aktuelle Titel halt 5 Euro. Also es ist halt so relativ weit weg, in Anführungsstrichen, von den Billo-Games, aber halt auch von diesem oberen Tier. Ne?
Also so ein seriöser Preis.
Und für ein Spiel, was man halt irgendwie länger als ein paar Stunden Spiel, was halt irgendwie in gewisser Weise auch Inhalt irgendwie hat, ist das halt. Ist halt, ich meine, da kannst du jemand einmal ins Kino für gehen.
Ja, das also richtig, im Prinzip.
Und da halt, wie du sagtest, Björn, da gibt es dann irgendwelche Entwickler, Kommentare, die sagen, gierige Entwickler hier schon wieder.
Vernichtende.
Ignorieren.
Ja, also ganz, ganz schlimm. Deswegen bin ich ja auch sehr froh, dass du da nicht an die untere Grenze gegangen bist.
Genau, also ich habe mich dann...
Weil, Tier 3, ne?
Genau.
Weil du hast ja das Problem, richtig. Du kriegst ja nicht 100% von dem, was da steht. Was kriegst du davon jetzt?
Richtig, genau. Also wie gesagt, ich habe mich für Tier 3 entschieden, was 2,69 Euro sind. Und was davon an mich geht, sind 1,64 Euro. Und was mich als erstes stutzig gemacht hatte, ist, Apple nimmt ja 30%, heißt es, und mir bleiben 70%, aber wer schlau nachrechnet, weiß, das stimmt nicht.
Ja, genau.
Und da habe ich auch mal eine Zeit lang recherchiert, weil wollte rausfinden, was genau ist das, und da ist halt auch wirklich schon die Umsatzsteuer weg. Und jetzt im Falle von EU ist es so, also von den 2,69 Euro gehen 50% Umsatzsteuer nach Brüssel.
50?
Nach Luxemburg. Oh, 15.
Ach, ich 15.
Habe ich 50 gesagt? Nee, 15. Nee.
nach Luxemburg, weil Apple in Luxemburg sitzt für den europäischen
So habe ich das verstanden, richtig, genau.
15, nee, sind sie.
15%, also Luxemburg, nicht Brüssel, ich habe Scheiße erzählt.
Luxemburg, Brüssel genau. ist in Belgien.
Ja, ja, genau. Und dann davon, was da übrig bleibt, dann kommen da die 30% für Apple weg. Okay. Und dann kommt man, hoffe ich, auf die 1,64 €, wenn ich es jetzt richtig gesagt habe.
Ja, könnte Pi mal Daumen.
Also wenn man die Zahlen weglässt, im Prinzip, da ist halt die Umsatzsteuer noch weg.
Ja.
Erst Umsatzsteuer weg, dann Apple weg und der Rest geht dann an mich. Das heißt, ich muss keine Umsatzsteuer mehr abführen. Das Einzige, was davon dann halt weggeht, ist die Einkommensteuer.
Ja, klar, das kannst du wie eine Besteuerung am Ende.
Ja, genau, die ganz normale Besteuerung.
Ja, klar, macht ja auch Sinn, dass Apple die Umsatzsteuer, weil die haben ja auch den Umsatz.
Genau, im Prinzip.
Wie das halt auch immer so ist, ne, dieses ganze Steuerfuß.
Ja, ja,
genau. Wie dem auch sei. Genau. Ich meine, okay, das heißt. Okay, 1,64 Euro pro verkaufte Einheit landet bei dir.
Landet bei mir, genau.
Das heißt, du musst auch ein paar Einheiten verkaufen, um
Miete zu bezahlen
und um aus der Nummer irgendwie nicht nur war schön gewesen, sondern also, um weiterzumachen.
Und davon leben zu können, nennen wir es mal so, muss man, glaube ich, eine ganze Menge verkaufen.
So, ja. Und also das ist ja noch ein bisschen schlimmer, weil, wenn ich dich ja richtig verstanden habe, möchtest du im Idealfall dass also nicht nur die investierte Zeit wieder raus haben, sondern du möchtest ja ein bisschen ein paar Monate finanziert bekommen für den nächsten Hit.
Also sagen wir es mal so, ich wäre schon glücklich, wenn ich jetzt so viel Geld verdienen würde, um Zeit zu haben für den nächsten Hit.
Ja.
Noch cooler wäre es, wenn das, was ich investiert habe, auch noch mit reinkommt.
Achso, okay. Aber wichtig ist, dass quasi das nächste Spiel finanziert wird.
Genau, da wäre ich überglücklich,
wenn das klappt. Du konntest quasi jetzt das Spiel mit irgendwie Auftragsarbeit querfinanzieren, ne? Und jetzt das muss quasi... Das ist natürlich auch ganz cool, ne? Muss das so viel einspielen, um den nächsten Titel zu finanzieren.
Um den voll, und damit ich den nächsten Titel Vollzeit machen kann,
im Prinzip. Okay,
dann wäre das,
klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Ja. Okay, das heißt, was haben wir letztes nochmal gehört irgendwie? Hier 500 Millionen Kunden mit Kreditkarte.
Genau, einen halben Prozent.
Das ist ja alles, ne? Das sind ja, also man kommt ja bei diesen paar Prozent dann da oder unter einem Prozent raus, was dann einen schon glücklich macht. Aber die sind ja auch nicht so einfach zu erreichen.
Ja.
Das heißt, was muss man denn
was
da machen?
Was macht man denn da so?
Ja, kannst du nicht auf die Straße stellen und sagen, jo, hier. Und du hast wahrscheinlich auch keine Kohle, um irgendwie die U-Bahn zu tapezieren.
Richtig, richtig. Also das war dann das Problem, mit dem ich mich dann zum ersten Mal an dem Tag befasst habe, an dem ich das Spiel rausgebracht habe.
Okay.
Beziehungsweise an dem das Spiel rauskam, und zwar an dem Freitag. Also klar, ich habe mich auch vorher immer mal wieder darüber informiert, aber halt nur... Immer nur so ein bisschen, weil ich mich wirklich zu 100% auf die Spieleentwicklung konzentriert habe. Ja, und habe mich dann jetzt erstmal quasi auf die üblichen Sachen, nenne ich mal, konzentriert, wie Twitter, Facebook und Co.
Okay, das heißt, du hast eine Facebook-Seite gemacht.
Richtig.
Du hast du hast irgendwie Twitter-Account, du hast eine Webseite gemacht, logischerweise, und jetzt geht es irgendwie los. Du hast, hast du jetzt irgendwie schon Werbung gekauft, wie... Was sind jetzt noch so Schritte, die man machen kann?
Ja, habe ich.
Hast du dich da irgendwie schon informiert, was man da so macht?
Ich glaube, das ist gerade das Projekt, oder?
Das ist im Prinzip genau das, was ich gerade momentan hauptsächlich mache, wenn ich Zeit habe für das Spiel. Ich habe Werbung schon gekauft, aber bisher nur in der Facebook-Ökologie.
Also quasi
was ist das dann? Ökonomie.
Du kaufst dann quasi Likes sozusagen, oder wie
ja,
ist das?
So, ja, genau, im Prinzip. Also ich habe zum Beispiel, also es läuft darauf hinaus, dass man geliked wird, genau.
Okay, und was dann hoffentlich dazu führt, dass die Leute auf die Seite kommen, liken und sehen,
natürlich und dann vielleicht sogar das Spiel kaufen. Genau, okay. Richtig. Und da habe ich jetzt ebenso so Likes. Ja, also dank euch habe ich viele Likes bekommen und dann halt auch habe ich quasi, das ist glaube ich so eine Werbung, da kommt das Icon von meinem Spiel mit einer kurzen Beschreibung. Rechts erscheint das dann in der Werbeleiste von Facebook.
Drei Facebook- und Social-Media-Experten unterhalten sich jetzt gerade über
ohne Ende.
Genau. Social-Media-Marketing oder wie
total
man das
nennt. Keine Ahnung.
Kann davon. Nur nach hinten losgehen.
Und es macht mir auch nicht viel Spaß bisher, muss ich leider gestehen.
Aber das sind jetzt gerade so die Versuche, um zu schauen, was man machen kann und wie man...
Genau, also was ich zum Beispiel noch gemacht habe, ich habe am Samstag, war das glaube ich, habe ich so ein Video hochgeladen von dem Spiel, also so eine Art Gameplay-Video, aber halt da habe ich das
Fast Forward
heißt das, genau, also wer auf facebook.com/superspellboy geht, der wird das sehen und das ist halt im Prinzip nur so ein Video, wo man die Welle 12 bis 14 sieht, die ich bekämpfe in dreifacher oder vierfacher Geschwindigkeit. Ja,
okay,
super
hektisch.
Ich bin einfach nur darauf gekommen, weil ich hatte iMovie offen, ja, ein bisschen darum rumgemacht und habe dann das mal schnell abgelaufen und ich fand das ziemlich cool und habe gedacht, aus Spaß haue ich das mal raus. Dann, als ich das abgeloadet habe bei Facebook, wurde ich direkt gefragt, willst du das bewerben? Also, dass man das hervorsticht und dass das auch bei anderen angezeigt wird. Dann habe ich halt mal einfach gesagt, ja komm, mach das mal.
Du musst dann ein paar Euro einwerfen, dann machen die das.
Dann kostet das, du kannst so ein Budget pro Tag bestimmen. Also zum Beispiel, ich will 7 Euro am Tag ausgeben, höchstens.
Ja.
Und wie das dann genau im Detail berechnet wird und so weiter, weiß ich auch nicht. Und dann konnte ich wirklich im Detail auswählen, meine Zielgruppe halt spezifizieren. Also Mann, schon Frau.
Spooky.
Es ist sehr spooky.
Das ist,
also Facebook hat unglaublich viele Informationen. Und ich konnte es halt dann wirklich sagen, ich möchte Geschlecht egal. Und die Kategorie sollen nur, Werbung soll nur bei Leuten angezeigt werden, denen Spiele interessiert, die Videospiele mögen, die auf Actionspiele stehen, auf Arcade-Spiele stehen und so weiter. Konnte ich alles auswählen.
Krasse Scheiße.
Und dann stand auch immer da, wie viele potenzielle Menschen das erreicht. Immer im Millionenbereich natürlich.
der Björn schon Dollarzeichen in den Augen.
Ja, big, genau, richtig. Und im Endeffekt waren es dann ein paar, ich glaube 38 Millionen waren es dann eingeschränkt.
Ja.
Also vorher waren es, was weiß ich, wie viele.
Kannst du solche Sachen auch angeben, wie hier hat iOS-Gerät oder so?
Ja, genau, das auch. Ich habe auch nur die iOS haben. Und zwar alles, halt iPad, iPod etc., weil ich Universal-App.
Sie wissen schon, wie sie das monetarisieren.
Und ich kann jetzt auch genau sehen, wie viele Likes habe ich durch die Werbung bekommen und wie viele Likes habe ich nur durch organische, also Organic das nennen sie Network, das. Ich denke mal halt diese virale Geschichte.
Ja. Der Björn wird hier noch zu einem Social Media Marketing Experten.
Ja, nicht ja, schlecht, ja. Nicht. Also auf jeden Fall, das Video hat nämlich jetzt mittlerweile.
Es hatte 1000 irgendwas.
Ja, Likes. Ist unglaublich. Also es hat den Leuten scheinbar gefallen.
Ja, das ist muss man sich mal überraschen lassen. Also wenn ich das ja richtig verstanden habe, kriegt man
1470 Likes.
Kriegt man ja von Apple nicht Realtime so Verkaufsstatistiken, sondern immer so ein bisschen verzögert.
Ja,
das heißt, es wird dann auch noch ein bisschen Rätselraten, wie das dann korreliert, ne? Also ob dann die Marketingaktion da gebracht hat, ob die Promo-Codes und die Bewerbungen, die wir jetzt dann noch raushauen, wie das jetzt irgendwie zu weiteren Käufen jetzt noch führt, das
kann ich noch nicht so richtig sagen, genau, richtig.
Aber so ein paar Promo-Codes hast du am Start?
Ich habe Promo-Codes am Start, jawohl.
Einfach mal hier bei Facebook mal schreiben.
Genau.
Nach einem Promo-Code fragen.
Ja,
das ist Superspellboy, also facebook.com/superspellboy.
Wir werden das auch verlinken.
Wir werden das auch noch verlinken. Und,
oder Twitter von mir aus auch gerne.
Mal so ein Ad-Reply machen, Superspellboy.
Genau, freue mich natürlich.
Und was natürlich ganz toll wäre, wenn die Leute den Promocode bekommen, vielleicht auch irgendwo da was zu schreiben.
Ja, genau. Achso, genau, das wollte ich auch noch fragen.
Wie
ist das so mit so Review-Game-Sachen?
Wenn ihr hier bei IGN da ganz oben
reinbildet,
was musst du da machen?
IGN?
Das ist so ein Gaming, also so eine der Gaming-Plattformen.
Magazin?
Magazin, so online aber nur.
Okay. Ja,
Online-Magazin.
Auch viel mit Videos und so weiter machen die.
Ne? Ist eigentlich so.
Also das heißt so, dein Alltag, wenn du nicht jetzt Auftragsarbeit machen musst, besteht jetzt da drin, irgendwie durchs Internet zu surfen und zu gucken, wen du da noch
Richtig. Also ich hatte eigentlich für heute den Plan, selber heute schon ein paar anzuschreiben, aber ich hatte übers Wochenende ich wurde angeschrieben übers Wochenende von 3 Leuten. Und bei einem war das so, der hat mich einfach gefragt, ob er ein Review machen kann von der App, kostenlos, und ob er einen Promocode haben kann. Da habe ich mal die YouTube-Seite von dem angeguckt und der hat halt pro Video, pro Preview, was er für ein Spiel macht oder für eine App macht, hat er so ein paar hundert Views. Und dann habe ich natürlich dem direkt einen Promocode geschickt, habe mich bedankt, habe gesagt, super, mach mal. Dann war aber auch einer dabei, der hat mich auch angeschrieben, hat auch gesagt, er macht nur auch iOS-Reviews von Apps und von Spielen. Hab mir auch von dem die YouTube-Seite angeguckt und der hatte auch also mehrere tausend Views pro Preview, die er gemacht hat. Und der hat halt auch gesagt, er macht auch von meinem Spiel ein Preview für $350.
Voll. Genau. Also das, was ich eigentlich bin da mal sehr gespannt, was da noch so an und an Modellen du uns da noch so erzählen wirst, was es da so gibt.
Genau.
Weil schon spannend. Ey, überleg mal, du machst halt irgendwie so ein Video und kriegst halt für Stunden Spieltesten kriegst du irgendwie $300.
Ja, ist klasse. Und schon, der macht viele Videos.
Und wenn er halt eine gewisse Reichweite hat, dann mal schauen.
Ja, und der hat auch eine sehr große Reichweite. Ja,
wirst du sowas jetzt machen? Also wirst du dem $350 geben, dass er da ein Video...
Das Problem ist, ich habe auch sehr wenig Erfahrung und ich weiß überhaupt nicht, was ein realistischer Preis in dem Bereich ist, aber ich spiele mit dem Gedanken, werde aber noch recherchieren halt. Genau. Also mein erster Gedanke war, nachdem ich gesehen habe, wie viele Views diese Videos haben, war mein erster Gedanke, ich mache es auf jeden Fall. Aber ich werde da noch ein bisschen Zeit reinstecken.
Also
ich
denke, der Knackpunkt ist ja, du musst ja halt irgendwie versuchen abzuschätzen, welche Konversionsrate du halt erreichst.
Ja,
also,
keine Ahnung.
Wenn du halt, keine Ahnung, so diese 10.000, sagen wir mal, sind 10.000 Views und du kriegst sie halt für 300 Euro oder so, dann sind das halt irgendwie 3 Euro für 100 Zuschauer oder sowas in der Richtung. So, dass, da muss man überlegen, okay, da gucken sich ja auch wirklich ja nur Leute an, die ja tatsächlich interessiert sind an solchen Videos, sonst wird es ja, sonst zieht sich ja kein zufälliger Betrachter so irgendwie rein. Ne? Das heißt, okay, du müsstest also da irgendwie 2% Konversionsrate haben, um deine Kosten wieder reinzubekommen. So, so ungefähr. Ne? Das ist natürlich dann die Frage. Für die unmittelbar, bringt das tatsächlich unmittelbar Umsatz oder ist das auch für so, damit man überhaupt auch besser gefunden werden kann, also so diese Longtail-Sachen und
sehr komplexe Geschichte.
Kompliziert, auf jeden Fall, da habe ich auch halt
das Ganze.
Absolut keine Ahnung.
Da hat der Dirk was rausgefunden, oder?
Genau, was so ein bisschen in diese Kerbe schlägt. Genau.
Monetarisierung
von als Indie-Game-Entwickler auf gammasutra.com. Und zwar wurde da mit Michael Contento gesprochen, hier auch Indie-Game-Developer aus Köln.
Yep.
Der macht
Cross-Plattform, ne?
Der macht Cross-Plattform für tatsächlich sämtliche Stores. Ja. Der hat sich irgendwie keinen Bock hier vorherzukommen einfach. Ne?
Ja, den müssen wir nochmal einladen.
Genau, das ist auch nochmal so eine ganz andere Richtung. Er macht nämlich, also
Spiele für Kinder.
Ja, genau. Und halt, die sind alle free to play mit In-App-Purchase, um es dann einfach die Werbung auszublenden und irgendwie weitere Level einmalig und dann auch keine weiteren Sachen. Also, und dann ballert halt irgendwie von einer Spielgattung einfach mit unterschiedlichen Grafik viel raus, weil, und in dem Interview wird einfach beschrieben, was sind so die Herausforderungen. Das ist natürlich nochmal so ein bisschen anderer Ansatz und er muss natürlich viel mehr auf Masse gehen, weil er halt die Downloads haben muss, damit die Leute auch Werbung gucken. Das ist auf jeden Fall ein insgesamt extrem spannendes Teil und ist halt auch der Tenor, du bist halt alleine und du musst halt irgendwie, keine Ahnung, du musst halt ganz andere Strategien fahren als die großen, weil du hast halt kein Marketing.
Du kannst halt nicht mal eben 100.000 Euro für Werbung ausgeben.
Ja, was haben wir jetzt gesehen? GTA 5, 265 Millionen kostet, davon 150 nur für das Spiel und 150 für fürs Marketing.
Ja.
Also ich glaube, das ist halt auch in kleineren Skalierungen natürlich, aber das Marketing frisst halt so viel Kohle in diesem großen Spiel.
Das ist vielleicht nochmal eine andere Dimension, aber ich glaube, du kommst halt mit einem fünfstelligen Budget wenn du speziell für iOS targetest, schon ganz schön weit.
Ja, das auf jeden Fall. Aber also, das muss halt auch erstmal haben.
Eine andere, eben, genau. Und das ist ja das Schlimme. Das ist ja, wenn du Reichweite, also wenn du Bekanntheit und Reichweite erreicht hast, dann kriegst du ja neue Reichweite viel schneller. Weil wenn du erstmal in den Top 100 spielen bist, dann
irgendwann wird es zum Selbstläufer, aber da muss man hinkommen.
Wenn du irgendwann Top 10 bist und dann halt direkt hier App Store Startseite Paid App auftauchst, so, dann ist das halt so eine Hockey-Curve auf jeden Fall. Ne? Du wirst gesehen, viel schneller mal angeklickt und dementsprechend auch viel schneller gekauft. Aber aus dieser Masse erstmal halt hervorzukommen,
das ist das große Problem.
Das ist halt die Schwierigkeit daran.
Deswegen ist so ein $350 irgendwie YouTube-Review
ist vielleicht Start gar kein so schlecht ist vielleicht eine Möglichkeit,
ich ziehe es definitiv in Betracht. Also ich hatte auch noch eine dritte Mail bekommen, wenn noch kurz.
Ja, klar.
Und das war irgendwie auch ganz interessant. Also da kann man dann auch sowas kaufen wie zum Beispiel für $350 ein Presserelease, 5 garantierte Review-Websites, also Review auf 5 garantierten Webseiten, Social-Media-Post, 5 App-Store-Reviews und Downloads zum Beispiel.
Ja, das ist sowas, okay. Oh Gott. Okay,
dann gibt es aber auch noch sowas wie ein 1280-Dollar-Moped.
Das erinnert mich so ein bisschen an Follower kaufen für Twitter.
Ja, im Prinzip ist es
so. Also vielleicht, vielleicht also gibt es auch ein seriös, keine Frage. Aber.
Ja, also das hat aber also ein Kollege hier, den kennt ihr ja auch beide, der hat halt auch eine iOS-App.
Ach ja.
Der hat halt auch eine ganze Zeit lang einfach Reviews eingekauft.
Ja, ne, genau.
Damit die halt also immer,
das ist scheinbar gang und gäbe.
Als letztes bewertet sind. Das hat er jetzt eingestellt und verändert einfach regelmäßig seinen Preis.
Damit er besser
setzt den Preis halt immer runter und dann setzt er wieder hoch, wieder runter, weil es gibt halt irgendwelche Seiten, die scannen halt automatisch den App Store und listen aber immer die Apps, die runtergehen.
Das ist übrigens nämlich auch ein Grund gewesen, warum ich mich dann für den dritten Tier entschieden habe. Weil ich glaube, du hattest mich genau darauf nämlich hingewiesen, dass man nämlich dann auf solchen Listen auch erscheint, weil man kann schön nach unten Rabatte machen, ist einfacher.
Und im Zweifelsfall ist billiger machen genau, immer besser als teurer machen.
Genau, richtig, richtig.
Nee, aber das ist echt krass. Es gibt Seiten, wo du das sieht aus wie so ein Börseninterface, wo du irgendwie Trending siehst von wann welche App, wann wie groß
so,
ist und
ja,
so,
ja.
Weil das,
ja,
ja. Also, das ist Wahnsinn.
Naja, okay, wir können also Zusammenfassung, Game-Entwicklung an sich, geil,
geile Sache.
Marketing, not so geil. Aber wir drücken dir die Daumen, Björn.
Ja,
danke
auf jeden Fall. Das ist, war
und wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Ne?
Ja.
Am Anfang war die Bar ja gar nicht da, aber jetzt wollen sie doch hier.
Genau, jetzt kommen sie doch wieder reingeströmt hier.
Naja, so,
wir drücken die Daumen, Björn,
und du berichtest uns.
Ja, danke vielmals, ich halte euch auf dem Laufenden.
Wir werden bestimmt auch dann nochmal in ein paar Monaten vielleicht miteinander quatschen.
Genau, nicht vergessen, nach Promocodes zu fragen, beziehungsweise
sowieso das Spiel
einfach kaufen.
Genau, und
die coolen Hörer kaufen das einfach.
Ja, das sowieso.
Ja.
Wer Promocode hat, gerne ein Review schreiben, der Björn freut sich.
Gerne, und ich freue mich auch über jeden Like und über jeden Follower auf Twitter.
So, alles, was du
kriegen
kannst.
Das war mein Marketing-Teil für
heute. Genau.
Alles klar,
wir hoffen, dass es euch gefallen hat und bis demnächst.
Genau.
Tschüss.